Es geht los, Devinot erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Devinot Talks.
Moin moin, liebe Leute, ich grüße euch, herzlich willkommen zu Devinot Talks 455 aus dem sonnigen, ja gut, das ist jetzt gerade, wo ich den Podcast aufnehme, mitten in der Nacht, aber aus dem sonnigen Tankstedt. Der Frühling ist hier eingezogen, wunderschönes Wetter hier, ich kann nur das Beste berichten, Petrus hat zumindest wettertechnisch ein Einsehen und von daher ist die Laune nicht ganz so mies, wie sie eigentlich sein müsste. Ich weiß, dass wahrscheinlich der ein oder andere hier reinhört, weil er an Lars Klingbeil interessiert ist und gar keinen Bock hat auf einen gewissen Herrn Steve Stevenio Krömer. Wer ist das überhaupt? Was will er? Warum labert er mich jetzt voll? Für alle, die nur wegen dem Klingbeil hier sind, der Hinweis, dass mein Podcast immer aus zwei Teilen besteht. Einem Solo-Part, wo ich allein über Gott und die Welt rede, und einem Gast-Part. Der Gäste-Part in diesem Fall fängt ab ungefähr 30 Minuten an. Das heißt, 30 Minuten Solo-Gelaber könnt ihr einfach überspringen. Ab 30 Minuten plus minus 1, 2, 3, 4 Minuten gibt es das Interview mit Lars Klingbeil, dem SPD-Generalsekretär und ich möchte sagen, meinem Bekannten, möchte ich sagen. Also spult vor, wenn ihr euch für mich nicht interessiert, was total legitim ist, weil wer bin ich schon, ne? Ihr Lieben, was war das für eine Woche? Was ist alles passiert? Normalerweise würde ich jetzt mit Ballnasser darüber philosophieren, aber Ball ist heute nicht dabei. Und da huste ich auch schon. Oh oh, oh oh. Darf man ja heutzutage gar nicht, ne? Manchmal hustet man ja einfach so. Da wird man komisch angeguckt im Supermarkt und so, ne? Da fangen Frauen an zu, Kinder an zu weinen, ne? Ihr Lieben, eigentlich ist es gar nicht lustig, überhaupt nicht. Eigentlich ist es eine ganz furchtbare Zeit. Ich habe gerade ein Video auf Twitter gesehen irgendwie, das mir echt so ein bisschen die Pipi in die Augen getragen hat. Ich muss echt sagen, ich bin momentan sowieso ein bisschen am Wasser gebaut, merke ich. Vor allen Dingen in Bezug auf Babys und Kinder. Ich bin, glaube ich, so sehr in meiner Vaterrolle drinne, dass Kinder, oh, krass. Ich habe es auch retweetet, wahrscheinlich habt ihr schon gesehen jetzt, wo ihr den Podcast hört. Da ist ein Arzt in Saudi-Arabien irgendwie, sein kleiner Sohn läuft ihm entgegen, hat ihn wahrscheinlich länger nicht gesehen, will ihn in den Arm nehmen und er muss das verweigern, weil er halt, ja, wahrscheinlich gegen Corona kämpft und bricht dann in Tränen aus, weil er seinen Sohn nicht in den Arm nehmen kann. Und gerade diesmal, wo ich das erzähle, habe ich schon wieder ein Kloß im Hals. Holla die Waldfee, das macht mich fertig. Bei uns war es so ähnlich, jetzt Ende letzte Woche. Ich habe es im Podcast schon erzählt, im Stream. Opa war da und Opa und Oma dürfen sich ja Leo auch nicht nähern. Das ist halt nun mal so, ne? Die sind halt ein bisschen älter schon und für die ist das halt gefährlich, so. Das ist eine Sache, boah, da komme ich echt schwer mit klar, ehrlich gesagt. Ich habe dieses Bild immer noch vor Augen. Da sehen wir vor unserem Fenster irgendwie jemanden winken und meine Freundin sagt, oh, das ist Opa. Und Leo freut sich, ne? Und dann gehen wir über den Balkon. Ihr wisst ja, hintenrum ist ja ein Balkon. Und oder so ein Weg irgendwie in unserem Haus und hinten geht es dann zu der Terrasse, die wir haben. Habt ihr alles schon mal irgendwie in der Roomtour gesehen bei mir? Und dann kommt Opa rum und er hat uns wieder frische Eier vom Bauernhof mitgebracht und Leo möchte ihn unbedingt in den Arm nehmen, aber Opa darf ihn nicht in den Arm nehmen. Und irgendwann bricht Opa seine Tränen aus, weil er seinen eigenen Neffen nicht in den Arm nehmen kann, weil theoretisch, ne, ich arbeite ja immer noch irgendwie, ne, ihr wisst ja, an meinem neuen Job und so weiter, mache ich jetzt ab einen Tag zumindest. Und von daher, ich könnte es ja theoretisch haben, ne? Ich gehe auch ein, zwei Mal die Woche einkaufen, von daher, ja, ist das Risiko da. Wenn ich es habe, haben wir tatsächlich auch mein Sohn und meine Freundin so. Von daher muss er sich von uns fernhalten, ne? Und das Risiko ist einfach zu groß, weil es jeder haben könnte und weil immer noch, ja, weil die Dunkelziffer halt extrem groß ist und viele Leute einfach gar nicht wissen, dass sie es haben und theoretisch. Ich sag's ja immer wieder, ich habe irgendwie letzte Woche so ungefähr 7 Tage Halsschmerzen gehabt, so ein bisschen. Mal weniger so ein Unwohlsein und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass es nicht einfach mal einen Test gibt, den man machen kann, um sicher zu sein, so. Das wird, glaube ich, schon viel bringen. Und dann kann ein Opa seinen Neffen nicht in den Arm nehmen, obwohl ich mich wirklich sehr, sehr genau an alles halte, irgendwie super, super wenig rausgehe, wenn überhaupt, dann wirklich nur zum Einkaufen. Und um mit Leo mal spazieren zu gehen einmal in der Woche oder halt meine Frau, je nachdem. Und das ist ja trotzdem, ne? Du willst halt, und das ist halt so, ne? Man hat auch eine Verantwortung. Man kann nicht sagen, hier, fuck it, so, scheiß drauf, so. Möchte irgendjemand da draußen irgendwie am Bett seiner Eltern stehen, irgendwie, weil sie es erwischt haben und man selber irgendwie da verantwortungslos war? also ich, die Vorstellung irgendwie am Krankenbett meiner Mutter oder meiner Schwiegereltern zu stehen, weil wir sie angesteckt haben, ist die schlimmste Vorstellung, glaube ich, boah, da habe ich gar drüber nachdenken. Also es ist eine beschissene Zeit, das muss man einfach sagen. Und ich werde dieses Bild nicht los von Opa, irgendwie dem die Tränen runterlaufen, weil er seinen Neffen nicht in den Arm nehmen kann. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Da muss ich mich erstmal ein bisschen fassen jetzt gerade. Es war auch nicht schlau, das letzte jetzt auszutrinken, weil ich so viel Laber eigentlich bräuchte. Ja, ansonsten geht die Diskussion in dieser Woche extrem los. Irgendwie 2 Wochen Maßnahmen und die ganzen Wirtschaftsbosse drehen durch. Und wollen bitte, dass die Wirtschaft wieder hochfährt, ne? Triggert mich ehrlich gesagt und vor allen Dingen triggert mich auch das, was manche in den Comments schreiben. So, wir reden hier von 2 Wochen, ja, und dann ja, und die Wirtschaft und Scheiß auf die Toten und ja, ich meine, ich mag Feder eigentlich gerne und wir haben auch eigentlich ein gutes Verhältnis, aber keine Ahnung, diese Doppelmoral auch, ne? Feder ist so jemand, der in den Comments, der uns erzählt hat oder mir oder in den Comments geschrieben hat, dass er SPD-Mitglied ist. Aber immer sehr, sehr sozial eingestellt in allem. Irgendwie, ich will fast schon so Richtung Social Justice Warrior so ein bisschen. Und dann sowas rauskloppt in den Comments wie irgendwie so, ja, die Wirtschaft wäre das Wichtigste und wenn die Leute sterben, es wäre zwar schade, aber könnte man nicht ändern. So. Von daher müssten die Maßnahmen gelockert werden. Das ist halt das Ding, ne? Also wenn es dann an die eigene Kohle geht und an das eigene Leben, dann wird Social Justice auch, dann ist es halt nämlich wirklich das, was es ist, nämlich First World Problems. Ich würde gerne mal einfach unwichtiger und dann sieht man Dinge plötzlich ganz anders. So. Ich weiß nicht, was Fehler beruflich macht, aber schon auffällig sowas, ne? Und ich wirf da gar keinen Stein. Weil, mir wird ja vorgeworfen, ich könnte mich dann nicht in die Lage versetzen von den Leuten, weil ich wäre ja Beamter. Ich wäre verbeamtet und könnte es überhaupt nicht beurteilen. Von daher hätte ich überhaupt nicht das Recht, darüber zu urteilen oder was dazu zu sagen. Ja, könnte man in alle Comments der letzten Blog-Einträge, irgendwie, wo es um solche Sachen, um die Wirtschaft und so weiter ging, gibt es immer irgendwelche Leute, die ja, ist es jetzt nicht mehr du als Lehrer, doch ist du als Beamter jetzt. Du darfst ja gar keine Meinung dazu haben. Weil du kriegst ja dein Gehalt weitergezahlt. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass bei einer Wirtschaftskrise, irgendwie die Wirtschaft flöten geht und alle keine Kohle mehr haben, inklusive dem Staat, dass wir Lehrer oder Beamte dann irgendwie keine Einbußen hinnehmen müssen irgendwie. Wer weiß, was dann abgeht irgendwie. Also, das ist eine Farce. Vor allem das Geile ist, ich habe es ja auch schon 100.000 Mal im Podcast erzählt, das ist ja das Ding, ab 1.7. bin ich ja Freiberufler. Ihr wisst ja, ich mache ein Jahr Pause als Lehrer. Von daher kriege ich ein Jahr lang auch kein Beamtengehalt. So, das heißt, ich muss mich als Freiberufler in der freien Wirtschaft über Wasser halten. Ich denke, ich habe da einen relativ sicheren Job, aber diese Argumentation zielt dann auch nicht mehr. So. Was mich an der ganzen Sache stört, ne, dann wird mir vorgeworfen, ja, ich könnte mich ja nicht in die andere Seite reinversetzen und in den kleinen Mann. Ja. Erinnert ihr euch noch an den Podcast, war es letzte Woche oder vorletzte Woche, als ich gesagt habe, wir reden jetzt über Fußball und die ganzen Fußballvereine und Wirtschaftsbosse und die feinherren Millionäre heulen jetzt rum irgendwie, weil der Fußball jetzt gerade irgendwie pausiert und ihre Vereine vielleicht insolvent sind, beziehungsweise die nicht mehr die Millionen scheffeln können. Und über den kleinen Mann irgendwie, dessen Restaurant oder Bar oder Kneipe geschlossen wird irgendwie und der dann im Existenzminimum knabbert, da redet keiner drüber. So viel zum Thema, ich hätte mich nicht in den kleinen Mann reinversetzen können. Und nämlich das ist nämlich genau das Ding, was mich an der Sache so triggert. Ja, dass es nicht darum geht, dass nämlich die, ne, das ist halt das Ding, von dem kleinen Mann irgendwie, von dem wird erwartet, ja, ihr müsst von euren Reserven leben und ihr müsst ja durchhalten und das kriegt ihr ja schon irgendwie hin, so. So, das wirst du selbstverständlich, aber wehe, wenn die Wirtschaftsbosse mal irgendwie ein Jahr nicht Rekordgewinne verzeichnen können, die Wirtschaftsmanager von VW, ja. Wenn die mal irgendwie sich selbst keine 50 Millionen Prämie zahlen können am Ende des Geschäftsjahres. Dann geht's aber Drama los, so. Dann stell dir sich hin. Da geht's nicht um die Belegschaft von VW, da geht's darum, oh, der Rubel muss weiter rollen, wir machen 2 Milliarden pro Monat Verlust. Kann nicht sein, dass wir kein Wirtschaftswachstum dieses Jahr haben. Weil darum geht's ja immer nur. Wirtschaftswachstum. Das ist ja das Wichtigste. So, da geht's nicht um die Mitarbeiter, da geht's einfach nur darum, das ist so ein Nebensatz, so, ja, die Mitarbeiter, die gehen jetzt alle in Kurzzeit, das sparen wir jetzt schön, ne? Aber, so. Das heißt, wir reden hier nicht von einem halben Jahr, wir reden hier von 2 Wochen, ja? Kommt ein Lindner und stellt sich hin und sagt, ja, wir müssen die Wirtschaft jetzt wieder hochfahren, ja? Da, ey, ganz ehrlich, ich guck das Heute-Journal irgendwie, und sehe Bilder aus New York. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Amerikaner ja sowieso, was das angeht, die dümmsten, sorry, ihr wisst, ich liebe die USA und so weiter, aber was das angeht, sind die Amerikaner wirklich die dümmsten, mit dem dümmsten Präsidenten, ja, so, der vor einer Woche noch gefühlt gesagt hat, irgendwie ist so eine Grippe, alles, ich kann mir noch an irgendeinem Video habe ich das gesehen, alles wird gut werden, macht euch keine Sorgen, ja. Und jetzt haben die Amerikaner alle überholt und werden auch, also beziehungsweise, ich glaube, die haben schon alle überholt, die werden auch noch Italien überholen, die werden alle überholen. Weil das, was sowas angeht, wirklich das undisziplinierste und unverantwortlichste Volk der Erde ist. Ich erinnere mich an die ganzen irgendwie, ja, Scheiß auf die Umwelt irgendwie. Wir machen jetzt extra Autos, die besonders viel Benzin bzw. CO2 ausstoßen. Ho, 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 ho. Das heißt, die Amerikaner und dann noch mit diesem Präsidenten irgendwie, der irgendwelche, das war das übrigens der Knaller, habt ihr das mitgekriegt? Dass der Präsident irgendwie auf Twitter den Leuten irgendwelche Medikamente empfohlen hat. Die in der Kombination, in der sie genommen werden, irgendwie schwere Herzrhythmusstörungen und teilweise Herzinfarkt auslösen und schon Leute daran gestorben sind, irgendwann das muss ich mal vorstellen, ganz ehrlich, die wenn das die Merkel machen würde, die würde doch vor Gericht stehen, die würden sie doch exekutieren wie in Deutschland. Und der Trump stellt sie auf Twitter und sagt, pass auf, das ist der größte Durchbruch der Medizin, wenn ihr die zwei Medikamente zusammennehmt, dann werdet ihr Corona besiegen irgendwie und dann sterben Leute daran und ja, Schwamm drüber, geht weiter, moin. Unfassbar, nur in Amerika. Ja, Wahnsinn, aber ist ja alles nur Fake News, ne? War ja gar nicht so und eigentlich ist das ja auch alles gar nicht so gefährlich und Ärzte sehen das ja komplett anders. Ja, genau, richtig, alles Fake News. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, was mich so triggert, sind diese ganzen Wirtschaftsbosse, ja, die irgendwo von der Politik hörst, ja Leute, ihr müsst jetzt einfach disziplinieren, ihr müsst jetzt zu Hause bleiben und von einem ersparten und ihr müsst durchhalten. Und nach zwei Wochen stellt sich Christian Lindner dahin irgendwie und sagt, ja Leute, wir müssen ja die Wirtschaft wieder hochfahren, weil das ist jetzt die Wirtschaft, ohne die Wirtschaft, also da sind wir alle verloren. Ne? Und du weißt halt auch nicht mittlerweile, was du glauben sollst, ja. Man ist ja so, durch diese ganzen Stimmen, ne, da wird ja auch, das ist ja auch mittlerweile, glaube ich, schon Lobbypolitik, die da gemacht wird. Wahrscheinlich hat der Lindner vor der Rede irgendwie 50 Anrufe gekriegt von irgendwelchen Wirtschaftsbossen, die gesagt haben, pass mal auf hier, Christian, gib mal Gas. Wir haben gerade irgendwie so und so viel Verlust gemacht, du musst jetzt mal hier ein bisschen Gas geben, damit wir hier weiter arbeiten können, beziehungsweise nicht wir, aber wir Wirtschaftsbossen, wir sind ja safe, irgendwie in irgendwelchen Luxushäusern, damit ich meine Belegschaft wieder zur Arbeit schicken kann, so. Also soll mir bitte keiner nachsagen, ich könnte mich nicht in die kleinen Leute reinversetzen irgendwie, die jetzt irgendwie total am Arsch sind, weil sie nicht arbeiten dürfen können, Kurzarbeit und so weiter irgendwie. Wenn einer empathisch ist, dann ja wohl ich in diesem Bereich. Generell. Ich bin sowieso Mr. Empathie, das wisst ihr alle. Ach, keine Ahnung, ihr Lieben, es ist eine Scheißzeit. Man weiß auch nicht mehr, was man glauben soll. Ich meine, die ganzen Verschwörungstheorien sind sowieso affig hoch 10. Aber auch dieses mit der Wirtschaft irgendwie, ach, keine Ahnung. Vor allem, du hast 10 unterschiedliche Experten, jeder sagt was anderes und manches, also was ich gelesen habe, irgendwie, es wäre gar nicht schlimm für die, also es wäre nicht schlecht für die Wirtschaft, die würde sich dann endlich mal gesund schrumpfen und auf ein gesundes Maß wieder. Und gerade nach der Krise gäbe es irgendwie Arbeit genug für alle. Du weißt nicht, was du glauben sollst irgendwie. Und ich meine, dass da massig Arbeitsplätze dranhängen, wenn die Autosindustrie vor die Hunde geht, ich meine, das kriege ich auch noch gerade so zusammen irgendwie. Ach, ihr Lieben, ja. Gerade nochmal USA und so weiter. Ich glaube, es war Mittwoch. Da hat das Heute-Journal irgendwie aus New York Bilder gezeigt und die Krankenhäuser da. Ich verstehe immer nicht, was in den Leuten rumgeht. Ich meine, ich weiß klar, sobald es das eigene Leben betrifft und die eigene Geldbörse und die eigene Existenz und die eigene Familie, ey, ganz ehrlich, ich würde auch rotieren, wenn ich wüsste, irgendwie, ich kann mir, was weiß ich, mein Haus nicht mehr leisten. Wurde mir auch vorgeworfen, ne, ja, du lebst ja in einem Haus, was dir gehört und so weiter. Wir wohnen noch zur Miete, nur mal so, ne. Aber, ne, wenn wir hier ausziehen müssten in eine kleine Wohnung, weil wir uns das nicht mehr leisten, klar, da würde ich auch durchdrehen und würde sagen, Leute, ich will wieder arbeiten. Also, ich kann mich da 100% reinversetzen, aber, also gerade, Leute, nach zwei Wochen, also, ja, und dann siehst du Bilder aus New York von den Krankenhäusern dann, die wirklich dasselbe Niveau haben wie die Bilder aus Italien. Wo irgendwie Leute da irgendwie in irgendwelchen Massenräumen, irgendwie Beatmungsgeräten liegen irgendwie. Und ich frage mich, wie man solche Bilder sehen kann und sich dann hinstellen kann und sagen kann, ja, die Wirtschaft, wir müssen jetzt sofort die Maßnahmen. Vor allen Dingen, ich glaube, kurz danach gab es, glaube ich, was, Anne Will, nee, warte mal, irgendeine von diesen Damen mit der Talkshow, wie heißt sie denn nochmal? Ach, keine Ahnung, sowas wie Anne Will, so eine Talkshow, wo dieser SPD-Politiker war, oder zwei Politiker, ein FDP, ein SPD, wie gesagt, ein FDP-Politiker, die beide auch Ärzte sind irgendwie und auch irgendwie, keine Ahnung, promoviert haben, jada, jada, ne? Wie heißt der denn nochmal von der SPD, der berühmte Arzt? der dann auch dazu gesagt hat, es wäre fahrlässig. Und das sagt ja auch jeder Arzt, der nicht total geistesgestört ist, jetzt die Sachen zu lockern. Einfach weil dann all die Mühe und all das, was wir jetzt gemacht haben, wäre das für ein Arsch. So. Und es würde wahrscheinlich dann noch schlimmer werden. Und vor allen Dingen, das Problem ist ja auch Material. Das heißt, du hättest nicht nur jetzt diese Zeit vergeudet, für nichts diese ganzen Einbußen entgegengenommen, sondern du hättest auch schon Material vergeudet, so verbraucht, was dann weg ist. Und dann hast du diese überfüllten Krankenhäuser und dann hast du diesen Supernotstand und dann hast du nicht mehr genug Material. Das kommt ja auch noch dazu. Also es wäre fahrlässig. Und es ist, also sich dahin zu stellen und zu sagen, ja, scheiß auf die Toten, die gäbe es dann sowieso, weil ohne Wirtschaft würde ja die Demokratie und alles zusammenbrechen, dann würden ja sowieso alle sterben. Solche Szenarien, da möchte ich auch kotzen, ehrlich. Also, ich weiß auch nicht. Ich bin auch nicht allwissend, ich weiß auch nicht alles. Aber ganz ehrlich, wenn ich diese Bilder aus den Krankenhäusern sehe, die natürlich alle manipuliert sind und von den Systemmedien und das ist alles Propaganda und so, ist das ja alles gar nicht. Und eigentlich ist ja nur normale Grippe, ja. Und die Leute sollen sich nicht so anstellen, weil an der Influenza sterben ja auch so viele jedes Jahr. Immer dieselben beschissenen, bescheuerten Argumenten von diesen ganzen bekackten Leuten im Internet, die von nichts eine Ahnung haben, aber immer die Fresse aufreißen, ja. Sorry, dass ich gerade hier so rante. Aber mir geht das so auf den Sack in den letzten Tagen. Bei der WM sind sie alle Bundestrainer und kennen sich aus. Und jetzt sind sie alle Virologen und Corona-Experten mit ihrem Gesülze, ey. Ja, und dann schön auf Wikipedia nachgucken und so weiter. Ja, ihr Lieben, ihr merkt schon, ich bin angespannt, ja. Nicht, weil wir die Situation hier eskaliert. Ich meine, ich bin scheiß Nerd, ich fühle mich eh zu Hause am wohlsten. Von daher ist das für mich absolut erträglich. Ist natürlich anstrengend, natürlich, wenn man ein Baby zu Hause hat und versucht, seine Frau zu entlasten. Ist auch nicht so, dass ich hier irgendwie nur, ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich nur am Arbeiten. Entweder habe ich irgendwie Leo oder... Ich habe, wie gesagt, was in meinem neuen Job zu tun. Ich habe auch viel mit der Schule zu tun, ist ja klar. Weil wir natürlich auch wahnsinnig gerade versuchen, nach den Osterferien irgendwas Vernünftiges machen zu können, als nur den Kids irgendwelche Aufgaben zu stellen. Das heißt, ja, ich bin, also von Bein hochlegen und Ferien ist hier nichts, ehrlich. Ich wär froh, wenn ich heute Abend, jetzt diesen Abend mal irgendwie dazu komme, bis Not der Underlord zu zocken. So. Ich habe gerade mit meinen Schülern ein cooles neues TikTok-Video gemacht, Zusammenarbeit mit den Eltern, weil die das halt total unterstützen, eben weil den Kids zu Hause auch die Decke auf den Kopf fliegt, machen wir jetzt immer so Videos von zu Hause aus. Das heißt, wir haben immer ein Motto und die Kids drehen zu Hause mit ihren Eltern irgendwie kleine Teile dafür. Und wir haben ein sehr fröhliches und lebensbejahendes Video zusammengeschnitten. Also das heißt nicht wir, ich, aber zusammen produziert und meine Kinder oder meine Schüler sind so kreativ und die Eltern freuen sich so darüber und sind begeistert davon und feiern das ab und finden das gerade, glaube ich, auch eine schöne Abwechslung in diesem in dieser schlimmen Zeit und diesem ätzenden Alltag irgendwie. Und ja, ich meine, ich will jetzt gar nicht über Politik reden im Sinne von irgendwie Bildungspolitik und was man machen müsste und wie frustrierend die Situation ist und wie überfordert Eltern gerade sind. Das geht's bei Lars Klingbeil natürlich gleich auch nochmal intensiv. Da werde ich das Ganze auch nochmal erzählen. Wir haben das aufgenommen am Dienstag. Das heißt, das ist natürlich auch dann schon ein bisschen länger her. Heute ist Samstag jetzt gerade, wo ich das hier aufzeichne. Von daher, aber so viel hat sich nicht geändert. Ist ganz spannend, weil Lars gleich eine Menge erzählt. Aber ja, dazu dann später. Ja, ansonsten, Animania Classic. Die Hörprobe ist wirklich extrem gut geworden. Es gab ganz viel Lob dafür. Eins hat mich sehr gefreut. Ein Mitglied schrieb, ja, wollte eigentlich gar nicht reinhören. Hab's dann doch gemacht und bin super positiv überrascht. Irgendwie, weil es super nah am alten Animania ist vom Stil her. Ich hab's unglaublich abgefeuert. Ich freue mich wahnsinnig auf die volle Folge und so. Das heißt, es gab wieder bombastisches Feedback. Es ist wahnsinnig abgefeiert worden. Und dann gucke ich 24 Stunden später auf YouTube und die Hörprobe hat 1350 Aufrufe. Und das erste ist halt so, bam, Sacktritt, ja. Und ich weiß, dass es viele draußen gibt, die sagen irgendwie so, ja, wir hören ja keine Hörproben und so weiter, von daher nimm das mal nicht zu Herzen und so weiter, aber es ist so, wie es immer ist. Also ich mache das jetzt schon 20 Jahre und ich weiß genau, wenn eine Hörprobe so niedrige Views hat, dann klar wird die volle Folge ein bisschen mehr haben. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wir durch die lange Pause das Hörspiel jetzt komplett abgeschossen haben. In diesem Fall, ja, ist es halt kein Indiz für die Qualität des Hörspiels. Das möchte ich einfach mal so sagen. Ich weiß, dass die Trolle wieder irgendwie frohlocken werden, irgendwie. Nach jedem oder vor jedem neuen Teil waren sie da aus ihren Löchern. Am Anfang haben sie gesagt, es wird floppen. Nach dem ersten haben sie gesagt, es wird eh keinen zweiten Teil geben. Es war immer irgendwie, und am Anfang hieß es, du, war ja klar, dass du wieder mit der Scheiße kommst, interessiert eh keinen mehr. Und was haben wir mit diesem Hörspiel erreicht? Und der einzige Hintergrund ist, warum ein Sevigno-Hörspiel erfolgreich ist oder nicht, ist einfach, wann und an welchem Platz und zu welcher Stelle es kommt. So, ganz einfach. Das ist der Deal. Ich habe momentan wirklich keine besonders große Reichweite mehr auf YouTube, was einfach damit zusammenhängt, dass das, warum war Alimania Classic so erfolgreich? Und vielleicht das erfolgreichste Projekt der letzten x Jahre, weil es zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle war. Nämlich da, als Classic released wurde, als nämlich, wer ist die Zielgruppe für Alimania Classic? Die ganzen WoW-Core-Fans, die mit Alimania aufgewachsen sind. So. Und wir haben es released, oder ich habe es released, genau zum Release von WoW Classic, was einfach 100% zielgruppenorientiert war. Und deshalb war es so erfolgreich. Und auch wenn die Classic-Fans jetzt wieder getriggert werden, weil sie sagen, oh, es ist immer noch so viel los auf den Classic-Servern, wenn man ehrlich ist, spielt es aktuell keine Sau. Ja, also ich kenne niemanden aus meinem Bekanntenkreis, und der ist wirklich relativ groß, der noch Classic spielt. Es gibt immer wieder ein, zwei Community-Mitglieder auch hier in den Comments, die sich darüber aufregen und sagen, nee, wir spielen noch Classic, ist super viel los gerade. Aber irgendwie haben alle, ja, ihr Molten Core gemacht, wenn sie Bock darauf hatten, irgendwie warten vielleicht auf Outlands oder was weiß ich was. So, und dann kam dazu, dass wir nach dem vierten Teil im Dezember eine Pause gemacht haben, dann kam Balos Krankheit dazu und so weiter. Und ich sag mal, ja, das ist irgendwie der Schwund in WoW Classic, das heißt, ne, auch ich war ja zu dieser Zeit plötzlich wieder relevant und hatte super gute Viewerzahlen, und ich habe ja nichts Großes verändert, außer dass ich kein WoW Classic mehr spiele. So. Das heißt, auch die Leute sind nicht mehr bei mir, das ist ganz einfach, und deshalb, ja. Mit Teil 4 und Hand of Blood gab es natürlich nochmal einen riesen Schwung, da haben wir nochmal 30.000 gemacht. Jetzt mit dem fünften Teil müssen wir realistisch sein. Also, ich würde so schätzen, dass es so 3.000 bis 5.000 wird. Das ist natürlich sehr traurig, aber nicht zu ändern. Und ja, das Feedback ist super positiv von euch. Die Qualität liegt definitiv, auch wenn die Troll natürlich wieder das Übliche machen werden. Jetzt kaputt reden. Und es war ein, siehst du, jetzt war es doch ein Riesenflop. Irgendwie, ja, stimmt, nach 250.000 Views zusammen oder noch mehr mittlerweile, war natürlich ein Riesenflop, das Projekt, ne? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich glaube, dass die Sache durch ist, ehrlich gesagt. Ich warte natürlich, ihr Lieben, warte ich nochmal den Teil ab. Und wahrscheinlich mache ich damit auch eine Menge Leuten Freude, keine Frage. Aber je nachdem, also wie gesagt, ich guck's mir an, aber es wird auch von der Folge jetzt, also ohne jetzt hier spoilern zu wollen, wird's passen, dass der 6. irgendwie das große Finale werden wird. Wie gesagt, ich hab's immer so kommuniziert. Schauen wir mal, wie es jetzt entwickelt, aber die Zahlen der Hörprobe sind schon extrem enttäuschend. Und fang jetzt bitte nicht wieder an, mich zu flamen und zu kommen mit, ja, aber das kannst du doch nicht so sagen, und die Hörprobe hört doch sowieso keiner und alle hören nur den 14. Teil, oder ich höre die nicht. Man kann das ganz gut einordnen, das war bisher mit allen Teilen so. Das Interesse an der Hörprobe war immer geringer, aber nicht so weit weg. Also wie gesagt, ich glaube, das Interesse an Alimania Classic ist jetzt stark zurückgegangen. 3 Monate Pause sind zu lange für so ein Projekt. Das ist so. Und wie gesagt, die gehuckt waren durch Classic, sind mittlerweile alle wieder weg, leider. Und ja, aber ich werde euch dann auf jeden Fall noch 2 Teile wirklich groß entertainen, versprochen. Ich bin eigentlich relativ stolz auf die Hörprobe, weil die inhaltlich wirklich bombastisch gut ist. Und der Teil wird auch ziemlich gut. Könnt ihr euch drauf freuen? Ich bin so ungefähr bei 60%, was den Schnitt angeht. Wie gesagt, ich hatte letzte Woche viel zu tun. Aber das wird jetzt relativ zeitnah fertig werden. Und dann machen wir eine tolle Premiere und gucken mal, was so die Views sind. Und dann, ne, gibt es weitere Schritte und Entscheidungen. Und ich glaube, wir werden hier für Verständnis haben, dass wenn am Ende wieder irgendwie das Interesse ausbleibt, dann schreibe ich ein schönes Ende, und dann kann keiner sagen, niemand macht irgendwas zu Ende, und dann müssen wir gucken, was wir dann irgendwann machen. Wer weiß, was kommt. Schauen wir mal, und ja. Ich habe jetzt im Sommer durch jetzt die Corona-Krise werde ich sowieso sehr viel zu Hause sein und nachts zumindest Zeit haben für irgendwas, und dann lasse ich mir irgendwas Tolles Neues einfallen, und ich muss ja irgendwelche tollen Projekte jetzt finden, weil ja auch das Network, ja, ich habe es ja mehrfach gesagt, quasi jetzt zusammengebrochen ist, kein Hurricane, keine Vlogs und so weiter, von daher muss ich mir eh was Neues ausdenken. Ich hoffe ehrlich gesagt aktuell sehr auf New World, und mal schauen, was damit passiert, ne? Ob die pünktlich releasen können, ob das Spiel so gut ist, wie man jetzt hört, und so weiter und so weiter. Schauen wir mal. Also, falls ihr nicht gehört habt, hört mal in die Alimania Classic Hörprobe rein. Und wie gesagt, der Teil wird auch ganz toll und naja, mal gucken. Mal gucken, was passiert. Aber jetzt ganz ehrlich, ich hoffe, ihr könnt euch auf meine Lage versetzen, auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich sich viele darüber wieder echauffieren. Ja, wie kannst du das denn jetzt darüber sprechen, dass du es beenden willst? Du hast doch versprochen, dass du so lange weitermachst. Ja, aber ich habe immer gesagt, ich mache so lange weiter, bis das Interesse da ist. Irgendwie. Wenn das Interesse jetzt wieder auf Nullpunkt geht, dann habe ich immer gesagt, von Anfang an, from day one, das kann mir keiner jetzt vorhalten, dann schreibe ich ein schönes Finale und bringe das Ding gut nach Hause. So, und ich muss ehrlich sagen, 1300 Views für eine Hörprobe sind schon eine große Enttäuschung. Ich sag's, wie es ist. Aber wie gesagt, es hängt auch mit meiner Reichweite zusammen. Die WoW Vanilla Zocker und die, sagen wir es mal einfach so, die Zielgruppe für Alimania ist einfach weg, aktuell leider. Wie dem auch sei. Lassen wir es einfach so und schauen, bevor wir jetzt hier irgendwas beerdigen oder ich mich schon wieder flamen lassen darf. Warten wir mal ab, wie der fertige Teil ankommt. Wir und die Core-Community wird auf jeden Fall, denke ich, viel Spaß haben. Hatten sie am Freitag bei der Hörprobe auch. Picard. Star Trek Picard. Scheinbar sehen das einige von euch nicht so extrem schlecht wie ich. Ich habe heute eine Kolumne drüber geschrieben. Ich denke ehrlich gesagt, dass, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es gar nicht so, wie ich das denke. Ich spreche natürlich da nur für mich. So. Und ich fand die erste Staffel eine totale Katastrophe. Es gibt allerdings auch also ein paar in den Comments, die das genauso sehen wie ich. Bin da nicht der Einzige. Aber ein paar fanden es auch ganz gut, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Aber Geschmack lässt sich ja nun mal nicht streiten. Dieses zähe Kaugummi und diese furchtbare Handlung, die ganzen Logiklücken und die ganze Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Serie irgendwie ganz toll finden. Keine Ahnung. Manche sagen, ja, war jetzt nicht richtig scheiße, war so mittel. Ja, das ist so der Tenor. Mavis schreibt zum Beispiel, ich fand sie nicht schlecht. Hat halt nicht mehr den Stil der alten Star Trek-Serie, mehr irgendwas Eigenes. Wenn man darüber wechselt, geht's eigentlich. So, geht, ne? Star Trek ist halt wie Pizza. Auch eine schlechte Pizza ist immer noch eine Pizza. Ja, aber das ist ja echt so Schadensbegrenzung irgendwie. Thies hat dann so Abhandlung zugeschrieben, weil er wohl so ein Hardcore-Trekkie ist. Irgendwie so, ja. Er schreibt halt, dass weder Discovery noch Picard ein Flop sind für CBS, weil die Ratings gut wären. Ich habe mal recherchiert, wie die Ratings bei Discovery waren. Und CBS hat, weil das auch eine Subscription-Plattform ist, also ein Streaming-Ding, hat die Ratings überhaupt nicht ausgegeben. Es gibt überhaupt keine Ratings von Discovery. Alles, was man weiß, ist, und ich habe wirklich intensiv recherchiert, weil mich das interessiert hat, dass CBS eigentlich Star Trek Discovery irgendwie nach der zweiten Staffel einstampfen wollte. Sie haben es sich dann nochmal anders überlegt und machen jetzt mit neuem Showrunner irgendwie eine dritte Staffel. Also das spricht nicht dafür, dass das sehr erfolgreich war. Bei Picard ist es ähnlich. Bei Picard findest du keine Ratings. Du findest aber irgendwie, was ich gefunden habe, war ein Artikel über Kanada, wo irgendwie steht, dass jede Folge in Kanada nur 1 Million Zuschauer hatte von Picard und innerhalb von irvie bis zur 5. Folge 500.000 verloren hat. Keine Ahnung. Es ist eine 2. Staffel, wo jetzt relativ sicher von Picard wurde auch schon announced, wurde ja vor der ersten schon announced. Und durch gab es da einen Artikel, irgendwie, den ich gelesen habe, wo stand, ist alles andere als sicher. Die Produzenten haben große Zweifel daran. Und der ganze Star Trek Franchise würde aktuell in den Seilen liegen. Irgendwie, sie würden keine neuen weiteren Filme von dem Remake machen, der klassischen Ding mit Chris Pine. Ihr wisst schon, diese Neuauflage, Kinofilm-Variante der alten Enterprise. Es werden wohl viele Star Trek-Projekte auf Eis liegen. Thies schrieb irgendwas von, die 2. Staffel von Discovery wurde von den Zuschauern und auch vielen Fans gefeiert. Ich frage mich, woher er diese Infos hat irgendwie. Das Internet sagt was völlig anderes, ehrlich gesagt. Ich habe da nichts von gelesen, irgendwie, dass da irgendwas gefeiert wurde. Ich habe nur gelesen, dass Star Trek-Fans Discovery beerdigt haben, weil sie gesagt haben, es ist eine Katastrophe irgendwie. Und jetzt, er schreibt hier von einer Spin-Off-Serie mit Pike und Spock. Pike war irgendwie der Captain der Enterprise vor Kirk. Und da soll es wohl eine Spin-Off-Serie geben irgendwie. Das soll wohl auch sicher sein. Mich überraschen diese Infos sehr, weil ich immer nur gehört habe, irgendwie, dass Star Trek irgendwie am Sterben ist. Und dass CBS wohl aufgrund der Tatsache, dass Discovery so gefloppt ist, eher dazu neigt zu sagen, okay, die Leute haben keinen Bock mehr auf Star Trek-Serien. Wie gesagt, ich kenne jetzt die Quoten von Picard nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja auch geguckt bis zum Ende. Warum, weiß ich auch nicht. Einige auf der Community haben auch gesagt, sie haben auch abgebrochen nach Folge 5 oder so, weil es so zäh war und nicht voranging. Ich fand das Ende auch eine Frechheit, ehrlich gesagt, weil es so ein Fanservice-Ende ist, was so krampfhaft Happy End. Ach Gott, ich will jetzt nicht spoilern, aber ich würde so gerne darüber reden, weil es so albern ist irgendwie. Egal. Also von daher, wie gesagt, die andere Community-Mitglieder haben auf die IMDb-Noten hingewiesen und die waren so Mittel für Star Trek-Serien, aber jetzt nicht weit unten irgendwie. Es gab Serien, die so Discovery zum Beispiel, die schlechter, sehr viel schlechter, 7, irgendwas sind die bewertet, so 7,9 so oder so, schrieb irgendjemand in den Comments, meine ich. Mal eben gucken. Warte, da. Nee, 7,3. So Mittel, Picard hält sich mit 7,8 Durchschnitt im Mittelfeld. Hätte ich der Serie nicht gegeben, aber okay. Schwer zu sagen. Also es gibt eine zweite Staffel. Die erste war für mich mit Abstand die schlechteste Star Trek Serienstaffel ever. Irgendwie, es war so nicht Fisch und nicht Fleisch. Man hatte immer das Gefühl so irgendwie so, ja, sie wollen auf der einen Seite was Neues machen. Auf der anderen Seite trauen sie ihre eigene Serie nicht so richtig. Irgendwie von daher versuchen sie immer wieder alte Charaktere irgendwie da reinzubringen irgendwie, so als Fanservice. Aber dadurch ist es nicht Fisch und nicht Fleisch. Ich fand es wirklich furchtbar. Ich finde es auch krass. Wirklich krass. Also, ne, Geschmack und so. Aber dass einige von euch das wirklich feiern, weil ich, also auch Lani schrieb, die wär so deep gewesen, so emotional. Fand ich halt überhaupt nicht. Es war so hingekackt. Es war so ein unfassbar schlechtes Skript. Es war so unfassbar schlecht geschrieben, finde ich. Die ganze Story. Aber ja, Geschmack und so. Wahnsinn. Ja, was soll man sagen, ihr Lieben? Ihr könnt gerne mal selber in die Comments schreiben. Der Blogantrag ist auch auf meinem Blog ganz oben. Wie gesagt, die Meinungen sind durchwachsen. Gerade wenn man so starke Staffeln oder so starke neue Serien in diesem Jahr hatte, wie Mandalorian, wie Witcher, wie His Dark Materials. Und dann so eine zusammengekackte Serie, wo man sagt, okay, so Cash Cow, PK, irgendwie jetzt hämmern wir irgendwas zusammen. Bringen noch ein paar alte Star Trek-Charaktere rein, irgendwie, um Fanservice zu bedienen. Und dann wird das schon laufen irgendwie und dann gibt es wirklich Leute, die das abfeiern. Ich finde es Wahnsinn. Naja, egal. Ihr Lieben, halbe Stunde ist rum, ist ganz gut. Mehr habe ich auch jetzt eigentlich nicht. Ich könnte jetzt noch irgendwie eine halbe Stunde über Corona ranten. Das lasse ich mal, ihr Lieben. Viel besser kann das Lasting mal beantworten, weil der ist nämlich direkt in der Schaltzentrale als Generalsekretär der SPD im Deutschen Bundestag und mit dem rede ich jetzt oder habe ich am Dienstag darüber geredet. Es geht natürlich viel um Corona, ist ja klar. Ist wirklich interessant geworden. Wir reden ungefähr eine Stunde. Ich habe Standalone auf YouTube geladen auch nochmal. Ich wünsche euch einfach jetzt viel Spaß daran. Ist wirklich toll geworden. Ich verabschiede mich schon mal. Denkt daran, ich habe 3 Streams jetzt die Woche. Montags, Mittwochs, Freitags. Das heißt, am Montag sehen wir uns schon wieder im Stream. Und mal gucken, was die nächsten Wochen so kommt. Nächsten Sonntag auf jeden Fall Podcast und Beinerser wieder. Danke fürs Reinhören und jetzt gibt's den Gästeteil mit Lars Klingbeil. Viel Spaß dabei. Ciao. So, liebe Community, da sind wir. Ja, es ist, was haben wir eigentlich? Ich habe das Zeitgefühl verloren. Wir haben Dienstagabend. Es ist traumhaftes Wetter hier im Norden. Ich sitze hier mit dem SPD-Generalsekretär. Das klingt immer so toll. Lars Klingbeil ist bei mir. Lars, grüß dich.
Hi Steve, danke, dass ich mir wieder dabei sein
darf. Ja, ich habe zu danken, dass ich mir wieder Zeit nehmen konnte. Ich musste einige Male verschieben, weil ja bei euch in Berlin die Hütte brennt, ne? Man muss es ja sagen. Zuerst die Thüringen-Sache, jetzt Corona, du kommst ja nie zur Ruhe, oder?
Nee, ich komme ehrlicherweise seit 2,5 Jahren nicht zur Ruhe und ich dachte, jetzt wird es vielleicht mal ein bisschen ruhiger. Aber Pustekuchen und gerade ist so eine Phase, ich komme jetzt gerade aus dem Bundestag, ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie eine krasse Phase und so richtig einordnen kann ich das, was da passiert, für mich auch alles noch nicht.
Das fällt einem schwer. Es ist so surreal alles, ne? Es ist sowieso aus so einem Film oder so aktuell das Gefühl, oder?
Ja, genau. Und ich weiß nicht, ich meine, sonst hast du immer mit Konflikten zu tun. Da hast du ungefähr so eine, hast du ungefähr was im Kopf, wie man das Ganze lösen kann oder wie man denkt, so, okay, ab dem und dem Zeitpunkt ist es dann vorbei oder es muss das und das passieren, damit dann irgendwie die Situation klar ist. Und gerade denkst du einfach nur, hoffentlich gehen diese Scheißzahlen der Infizierten, die Zahlen der Toten nicht hoch. Hoffentlich wirkt das alles, was wir jetzt auf den Weg bringen. Ich hab allein, sage ich mal, in dieser Woche, würde ich mal sagen, oder so seit dem letzten Donnerstag habe ich so mit 40 Unternehmern bei mir aus dem Wahlkreis Kontakt gehabt, ne? Hotelbesitzer, Restaurantbesitzer, keine Ahnung, Ärzte.
Dem bricht gerade so ein bisschen der Boden unter den Füßen weg, ne?
Ja, das sind Leute, die kenne ich seit 10, 15 Jahren. Das sind alles so Leute, vor denen ich echt Respekt habe, was die geschafft haben bisher. Und die erzählen mir mit Tränen in den Augen, welche Angst sie haben. Und das geht halt nicht, spurlos an einem vorbei, ne? Und das heißt so ganz viel Verantwortung in der Politik als Gesellschaft insgesamt. Und ja, das, also drückt darauf meine Stimmung. Also ich bin ja eigentlich so ein sehr optimistischer Mensch, auch ein positiver Mensch. Aber ich merke schon echt, das ist eine Herkulesaufgabe, die wir gerade zu leisten haben.
Okay, du hast gerade im Vorgespräch was von deiner Katze erzählt, irgendwie, vor der du Angst hast, die dich wahrscheinlich jetzt während des Gesprächs ziemlich nerven wird. Das ist auch gut so. Das ist erhöhte Schwierigkeit für dich quasi. Wo bist du nun gerade eigentlich? Du hast gerade gesagt, Bundestag, bist du jetzt in Berlin oder bist du zu Hause? Wo bist du gerade?
Nee, ich war letzte Woche noch die ersten Tage in Munster. Also ich lebe ja als Abgeordneter, da ist die Katze. Ich lebe ja als Abgeordneter in Munster, in meinem Wahlkreis, im Heidekreis und hier in Berlin. Und jetzt bin ich aber gerade in Berlin. Wir haben heute Sitzung der Bundestagsfraktion gehabt. Wir haben morgen Bundestagssitzung. Ja, und als Generalsekretär habe ich halt auch den einen oder anderen Termin, ne? Bin häufig dann nochmal irgendwie im Fernsehen, gestern bei Welt TV gewesen. Also ich muss schon eher in Berlin sein. Egal wo ich bin, ich müsste eh drin sein. Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich gerade mal laufen gehe oder mal spazieren gehe. Und bin jetzt aber gerade in Berlin. Und wie lange ich jetzt hier bin, aber auch keine Ahnung. Also mich zieht es auch schon nach Munster. Ich will eigentlich gerne auch dann wieder mal in den Wahlkreis, aber ich muss auch gucken, wie ich das denn hinkriege und ab wann das geht.
Wie gefährlich ist denn dein Leben jetzt aktuell irgendwie? Wir, in Anführungsstrichen, Normalsterbliche irgendwie haben ja, also das ist ja totaler Quatsch, was ich sage, aber ich sag's mal so, ich habe jetzt Homeoffice, viele haben Homeoffice, wenn du ständig in den Bundestag musst, wie ist denn die Lage oder wie ist denn die Situation bei euch im Bundestag? Habt ihr denn nicht Schiss, dass ihr euch ansteckt gegenseitig? Es hätte nur den einen oder anderen durchaus bekannten Politiker erwischt, Friedrich Merz fällt mir da ein. Läufst du mit einer Maske durch die Gegend oder haltet ihr Abstand? Wie muss man sich die Arbeit im Bundestag jetzt aktuell vorstellen?
Nein, gar nicht. Also ich sage dir auch ganz klar, ich fühle mich jetzt auch gar nicht bedroht oder ich fühle mich nicht gefährdet oder ich habe auch keine Angst oder sowas. Ja, ich meine, ich bin Anfang 40, ich bin gesund. Ich sag mal, das, wovor ich wirklich Schiss habe, und das ist das, was mich ist, dass ich irgendwie diesen Virus bekomme, das vielleicht gar nicht merke und dann komme ich mit Älteren zusammen und ich übertrage das und dann bin ich nachher schuld, dass da was passiert ist. Also das ist das, wovor ich echt
Angst habe. Ja, und dann dicke Bildschlagzeile. Klingbeil infiziert Altersheim, so nach dem Motto, ne?
Ja, nee, gar nicht mal das. Stell dir mal vor, es sind jetzt gerade junge Leute, die leichtsinnig dann irgendwie mit ihren Eltern oder sowas, und dann steckst du deine Eltern an und dann überlebt einer von deinen Eltern das nicht und dann bist du schuld. Und diese Verantwortung, glaube ich, die müssen wir als Jüngere jetzt gerade wahrnehmen. Und das ist das, wo ich jetzt auch aufpasse. Ich gebe keinem mehr die Hand. Ich umarme sowieso keinen mehr gerade. Das fällt mir übrigens sauschwer, weil ich wirklich jemand bin, der gerne einfach auch zu Leuten hingeht, der denen auch signalisiert, dass ich gerne mit
Menschen
zu tun
habe. Mich hast du noch nie umarmt, das möchte ich nochmal sagen.
Aber die Hand habe ich dir schon gegeben, Steve.
Aber wie großzügig. Beim nächsten Mal habe ich eine Umarmung, dass das klar ist.
So. Die kriegst du gerne. Nach Corona.
Alles klar, dir.
Nee, und aber ich meine,
wie nah seid ihr euch denn im Bundestag?
Also heute haben wir echt, die Sitzungsräume sind alle so umgebaut, dass wir alle die 1,5-2 Meter Abstand halten. So, da passt du auch auf. Also das ist schon alles auch so organisiert. Morgen sind wir dann wirklich im Plenum auch. Also jetzt ist ja heute Dienstag, wir reden ja am Dienstag. Morgen, der Mittwoch, ist der Abstimmungstag. Da werden wir im Plenum das so organisieren. Weißt du, das ist ja das, wo dann eigentlich alle 700 Abgeordneten sitzen. Die müssen da gar nicht drin sein. Die Abstimmungen finden draußen statt. Da sind dann so eine Wahlurnen aufgebaut, wo wir unsere Stimmkarte reinwerfen können.
Also hast du auch das so ein Spray dabei?
Nee, das habe ich nicht. Aber ich habe gesehen heute, ich war ja auch zum ersten Mal im Bundestag seit einer Woche wieder, dass jetzt überall auch diese Automaten stehen, wo du die Hände wirklich desinfizieren kannst und so. Also das ist schon alles da.
Das heißt, es lohnt sich, in den Bundestag einzubrechen, um eure Desinfektionsmittel zu klauen. Da liegt da eigentlich Geld rum, ja? Das sind ja neue Wertgegenstände, die ihr da ausstellt, ne?
Ich glaube, es sind auch nicht so viele. Also ich habe das auch an anderen Stellen gemerkt, dass es echt Defizite da gibt mittlerweile. Also die gibt es nicht mehr überall. Meine Frau hat immer so ein kleines Fläschchen in der Tasche. Privat hat sie das schon, seit ich sie kenne, und jetzt bewährt sich das gerade.
Wo wir gerade bei deiner Frau sind, wer kauft denn bei euch ein eigentlich? Wer nimmt denn dieses Risiko auf sich? Oder gehst du noch selber einkaufen?
Das machen wir sogar zusammen. Also wir sind beide im Homeoffice gerade und dann sind wir jetzt, die meiste Zeit sind wir zusammen unterwegs gewesen oder Also das ist auf jeden Fall gleichberechtigt. Wir machen das beide. Ich glaube, wenn ich jetzt mal so die letzten 7 Tage, würde ich sogar behaupten, ich war mal einmal häufiger mehr, aber meistens waren wir zusammen.
Okay. Man denkt ja immer, naja, der ist ja SPD-Generalrat, der lässt ja für sich einkaufen, ne? Ja, aber so ist das nicht, ne? Du bist auch noch sterblich, ne?
Total. Und also ich wüsste gar nicht, wen ich aus meinem Umfeld fragen sollte, ob er für mich einkaufen geht. Die würden mir auch alle einen Vogel zeigen, berechtigterweise einen Vogel zeigen. Und ganz ehrlich, ich genieße das auch. Also ich habe hier in Berlin so um die Ecke, ist jetzt so ein Supermarkt, der wird gerade umgebaut, aber der hat halt auch bis 24 Uhr auf und dann irgendwie abends einfach nochmal nach dem letzten Termin 23.30 Uhr da kurz reingehen, was kaufen und wenn es so ein Joghurt ist oder sowas und das ist schon alles okay. Also ich stehe drauf, auch einkaufen zu gehen.
Ich habe so viele Sachen, die ich dich fragen möchte und das, ich finde es immer ganz schön, wenn wir irgendwas zusammen machen, dann ist es immer so ungezwungen, weißt du, wenn ich dich in irgendeiner Talkshow sehe oder so, dann ist es natürlich ein anderes Level, wie man sich unterhält und das finde ich halt persönlich immer sehr, sehr cool, auch das Video, was ich bei dir gemacht habe, fand ich persönlich sehr, also ich finde wir, ich will nicht sagen, wir reden als Kumpels miteinander, aber du weißt, was ich meine, ne? Von daher, weil du ja auch 100.000 Mal dieselben Fragen beantwortest, möchte ich eigentlich das Gespräch so größtenteils so auf diesem Niveau belassen. Ich habe natürlich ein, zwei Sachen, die mich persönlich interessieren, die dir wahrscheinlich noch nicht jeder gestellt hat, aber dazu später. Ihr habt gestern was auf den Weg gebracht. Was ist deine Analyse von dem von dem großen Hilfspaket? Kannst du es mal der Community irgendwie so zusammenfassen irgendwie? Was bist du damit auch zufrieden, so als vertiefendere Frage?
Ja, ich bin damit zufrieden. Ich vielleicht nochmal ganz kurz einordnen. Also das ist jetzt gestern an dem Montag hat die Bundesregierung das verabschiedet. Heute haben wir das als Fraktion verabschiedet und morgen wird der Bundestag das verabschieden. Und am Freitag dann der Bundesrat, also die Zusammenkunft der Bundesländer. Und das ist mit 156 Milliarden schon so ein Paket, das zieht ein bisschen die Schuhe aus. Also da wird einem schon schwindelig. Das ist eine Summe. Ich kann mich nicht daran erinnern, neben diesen Rettungspaketen für Europa, dass ich mal irgendwas verabschiedet habe, was solche Summen hatte. Und vor allem, das schafft man halt jetzt auch innerhalb von wenigen Stunden, das durchs Parlament durchzubringen. Und das hat natürlich genau mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe. Wir schnüren jetzt ein Hilfspaket für Selbstständige, für Unternehmen, für Arbeitnehmer, für Familien, für Mieter. Das sind alles, also wirklich, was ich die letzten Tage an Mails aus dem Wahlkreis kriege, das ist wirklich dramatisch. Und man kann sich das ja immer gar nicht vorstellen. Also was hängt alles wo mit was zusammen? Ja, also ich habe heute Morgen einen Bericht im Radio gehört, weil die Leute jetzt einfach weniger Klamotten kaufen gehen, also weniger Anziehsachen shoppen, dadurch, dass sie alle zu Hause hängen und wahrscheinlich jetzt keiner irgendwie darauf achtet, so großartig, was er trägt, I don't know. Mhm. Dadurch haben diese ganzen Kleiderfabriken in Bangladesch keine Aufträge mehr und dadurch verlieren da die Leute die Arbeit und man rechnet jetzt damit, dass innerhalb der nächsten Wochen soziale Unruhen in Bangladesch ausbrechen. Das war heute Morgen so ein Bericht in Deutschlandfunk. Also die Leute bleiben in Deutschland zu Hause und in Bangladesch hast du die sozialen Unruhen. So, und da,
Wahnsinn.
Oder auch gestern, das tat mir total leid, ey. Dann schreibt mir jemand auf Facebook aus dem Wahlkreis, sie haben jetzt für Mitte April die Hochzeit geplant und ob ich jetzt irgendwie ihnen sagen könnte, ob sie die Hochzeit durchführen können, ob dann irgendwie alles gut sei. Ja, und das ist so, und du denkst so, scheiße, was willst du denen jetzt, also
nein,
ich würde denen ja gerne sagen, das ist dann alles vorbei, ne? So, aber ich habe dann gedacht, nee, das kann ich nicht sagen, weil wir wissen es alle nicht und ich habe mich dann mal umgehorcht und klar, ich kenne jetzt viele Leute, die haben ja Hochzeiten abgesagt, die irgendwie Mitte April, Ende April, sonst wie und das ist schon bitter. Ich meine, du freust dich dann irgendwie ein Jahr oder sowas auf diesen Termin, du bereitest das vor und dann kommt halt so eine Corona-Krise.
Ja, gut, aber
ich sag mal,
wenn du es jetzt absagst, hast du ja noch Raum, also ich weiß nicht, also es gibt größeres Drama als eine Hochzeit abzusagen aktuell.
Nein, trotzdem, also okay, deine Frage war auch eine andere, deine Frage war sozusagen dieses Paket, was ich nur sagen will, ja. Ist diese ganzen Abhängigkeiten, diese ganzen Dimensionen, die Hotelbesitzer, die mir erzählen, weißt du, du kennst die ganzen Orte ja auch, ne? Wir haben ja da uns kennengelernt im Landkreis Rotenburg damals, aus Fisselhövede, aus Rotenburg, die Hoteliers, die mir erzählen, die haben einfach mal jetzt bis Mitte Mai haben die keine Übernachtungsgäste mehr teilweise. Ja. Das ist alles weg. Da sind große Hotels bei, die haben dann diese ganzen großen Companies, Siemens, Audi, Porsche, die bei denen so Seminare machen, die kommen dann auch gleich mal mit 100, 150 Leuten. Aber das ist jetzt alles storniert bis Mitte April. So, und da hängen dann halt auch mal eben 70 Beschäftigte in der Luft. So, und dafür bringen wir jetzt Pakete auf den Weg. Also die unterstützen wir alle finanziell. Da lässt der Finanzminister Olaf Scholz sich gerade auch nicht lumpen. Also da nimmt er richtig Geld in die Hand, weil er sagt, wir wollen jetzt nicht in so eine Wirtschaftskrise reinrutschen. Und jetzt bin ich fest davon überzeugt, dass das sehr, sehr stark hilft. Aber wenn diese Corona-Krise, wenn die jetzt irgendwie 3 Monate dauert, 4 Monate dauert, dann wird das nicht reichen, glaube ich, was wir da gemacht haben.
Das ist der Punkt, ne?
Aber das muss man jeden Tag auch wieder neu bewerten. Ja. Erstmal ist das fürs Erste, ist das jetzt richtig. Und ich, was ich gerade auch sehr, wo ich sehr dankbar bin, und das will ich ja auch sagen, ist, wir regieren als SPD mit CDU und CSU, aber auch die FDP, die Grünen, die Linken, die unterstützen das auch alle. Selbst von der AfD habe ich jetzt nicht gehört, dass sie da irgendwie Widerstand leisten. das ist schon auch gut, dass man jetzt sagt, man macht gerade nicht diese parteipolitischen Auseinandersetzungen, sondern wir ziehen jetzt auch ein bisschen an einem Strang.
Ich habe das Gefühl, Lasi, dass du, also jetzt mal, ich gehe mal ganz kurz davon weg, ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast, ich würde sogar noch weitergehen, ich glaube, dass in diesem Jahr überhaupt nichts mehr passieren wird, irgendwie, ich glaube, dass wir ein ganz langweiliges, das kleinste Problem, langweilig wäre eigentlich gut, aber dass dieses Jahr nicht mehr so viel passieren wird und ja, dass ihr wahrscheinlich noch vielleicht das nächste Paket, wie groß ist denn, also ich meine, du kannst wahrscheinlich nichts zu sagen, aber wie groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit einer Wirtschaftskrise eigentlich für Deutschland? Kann man das in irgendeiner Weise bewerten? Kann man sagen, ja, wenn das noch so und so viele Monate dauert, dann kriegen wir ein echtes Problem?
Nee, das kann man nicht sagen. Das kann man nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass das Wirtschaftswachstum, dass das zurückgeht, dass da Einbrüche sind. Da gibt es auch die ersten Prognosen. Aber das ist, also es gibt gerade einfach nur ein Agieren. Wir versuchen gerade das Richtige zu tun, aber niemand weiß genau, wie die nächsten Wochen aussehen.
Ich bin natürlich als Blogger, kriege ich natürlich auch super viel Feedback. Natürlich ein anderes Feedback als du, aber bei mir gibt es in den Comments immer, was weiß ich, wie viele tausend Bundestrainer, die jetzt neuerdings Corona-Experten sind oder Wirtschaftsexperten, die dann auch sowas voraussagen wie, ja, wir sind die Ersten, die in der Wirtschaftskrise die Arschkarte haben, weil wir eine Exportnation sind und da kauft keiner mehr unser Zeug und wir kriegen große Probleme, jada, jada. Wie sehr nervt dich persönlich diese ganze, ja, keine Ahnung, diese ganze Verschwörungstheorie, diese ganze Panikmache, die aktuell läuft? Geht das auf den Sack oder sagst du, ja, es gehört dazu, das gab es schon immer, hätte mich auch gewundert, wenn es jetzt in dieser Zeit weniger geworden wäre?
Nee, als Politiker lernst du damit umzugehen, dass die Leute kritisieren. Du lernst damit umzugehen, dass es immer welche gibt, die es besser wissen. Und die hohe Kunst liegt darin, rauszufiltern, wo eine Kritik auch wirklich hilfreich ist. Also ich habe ganz viel hilfreiche Kritik auch, ja, also gerade in den letzten Tagen. Ich habe ein paar Sachen jetzt beschrieben, aber wo Leute mir sagen, da müsst ihr was machen. Und dann guckst du drauf, dann redest du mit dem Finanzministerium, dann redest du mit dem Arbeitsministerium und dann siehst du, okay, stimmt, hier muss man was machen. Eigentlich haben wir mal 83 Millionen Fußballtrainer, jetzt haben wir gerade 83 Millionen Virologen, habe ich gerade so das Gefühl, jeder weiß irgendwie, was passiert. Ich habe jetzt auch so ganz wirre Theorien und so und das muss man echt irgendwie abstellen. Also dafür gibt es Experten, die sollen das für uns bewerten, wir müssen dann politisch entscheiden und dann können wir gerne in 2 Monaten, in 3 Monaten, in einem halben Jahr können wir sagen, ob wir das in der Politik alle richtig gemacht haben. Aber weißt du, du kannst nur sagen ja oder nein als Politiker. Andere können kommentieren, wie man es noch machen könnte und so. Aber am Ende musst du halt diese Entscheidung treffen. Du kannst dann sagen, ich gebe das Geld dafür aus, ich gebe so viel Geld aus. Man macht die Ausgangssperre, man macht die Kontaktsperre, man macht sie nicht, man macht die Grenze zu. Und natürlich, es gibt immer auch ein gutes Argument, warum man genau das nicht tun sollte. Aber du musst die Entscheidung treffen. Dafür sind wir gewählt, dass wir diese Verantwortung übernehmen.
In dieser Zeit gibt es auch viele Spinner, also ich meine jetzt gar nicht die Verschwörungstheoretiker, sondern keine Ahnung, der im Internet quasi lebt, kriegt das ja Tag für Tag mit irgendwie, jetzt hatte ich gestern was ganz Großes auf meinem Blog, irgendwie die Corona-Challenge in den sozialen Netzwerken, ich als Lehrer versuche natürlich auch gerade irgendwie an der Front irgendwie den Kindern irgendwie einen verantwortlichen Umgang mit den sozialen Netzwerken und so weiter beizubringen. Ich fordere seit 15 Jahren das Fach Medienkunde und werde ignoriert und belächelt. Aber wie dem auch sei, es gibt ja diese Spinner irgendwie.
Sagen wir mal, was die Corona-Challenge ist.
Die Corona-Challenge, danke, sehr gute Nachfrage, danke. Das ist irgendwie, dass irgendwelche Jugendlichen das total cool finden, irgendwelche Gegenstände abzulecken, das zu filmen. Und in der Fachsprache heißt es neues Wort, was ich gelernt habe, das heißt Wohlstandstrotz ist das Wort dafür. Das heißt, irgendwelche Kids filmen sich, wie sie, was weiß ich, einen Zaun oder einen Türgriff oder sonst was ablecken und sind dann ganz harte Typen und trotzen Corona, finde das ganz lustig. Ja. Also genau so eine Fraktion meine ich, oder die jetzt draußen in den Parks sind und Corona-Partys feiern. Es gibt jetzt ja wie heißt es genannt?
Kontaktsperre.
Aber auch da ist halt doch so viel Unsicherheit irgendwie. Ich erzähle jetzt viel zu viel. Erstmal die erste Frage: Wie sehr nerven dich diese ganzen Kids mit ihrem Quatsch, mit ihren Corona-Partys und mit diesem Verharmlosen oder Trotz oder was immer, wie man das auch nennen will?
Ja, also ich habe mich da ja auch ziemlich drüber aufgeregt, habe das ja auch deutlich gesagt, auch im Fernsehen, auch in Social Media. Und ich muss sagen, es ist besser geworden. Also ich war gestern jetzt wieder laufen hier bei mir im Park. Vor einer Woche saßen da abends halt die Kids rum. Klar, jetzt ist es ein bisschen kälter geworden, aber jetzt ist da eigentlich keiner mehr. Jetzt sind da nur noch Leute, die Sport machen oder welche, die wirklich zu zweit spazieren gehen oder mit dem Rad fahren oder sowas. Also da war jetzt kein unverantwortliches Verhalten mehr. Und ja, und ich meine, also es ist auch nicht cool, ne? Also Corona-Partys feiern oder so ein Challenge, ich hatte das noch nicht gehört. Das ist nicht cool, das ist ja uncool. Und ich meine, die sollen sich bitte alle mal diese YouTube-Videos angucken, wo italienische Ärzte heulend erzählen, dass sie entscheiden müssen, ob sie das Beatmungsgerät dem 40-Jährigen oder dem 80-Jährigen aufsetzen. Und das zerbricht einem das Herz. So, und das können wir dadurch verhindern, dass jeder darauf achtet, dass er nicht mit, also genau, ich meine, dieses irgendwie Sachen ablecken. Also ich meine, man muss halt aufpassen, wo man anfasst. Man muss aufpassen, dass man sich nicht ins Gesicht fasst, dass man die Hände wäscht, dass man den Kontakt meidet, dass man den Abstand hält. Und wer das tut, der rettet Menschenleben. So, und das ist eigentlich ganz einfach und ganz verantwortungsvoll. Und das andere ist nicht cool, sondern asozial.
Ja. Hast du das Gefühl, dass sich in unserer Gesellschaft was verändert jetzt gerade? Also ich meine, das war jetzt alles sehr negativ, was ich jetzt hier dir vorgeworfen habe oder vors Gesicht geklatscht habe. Aber was ist denn mit den positiven Aspekten? Ich persönlich hier in meinem Umfeld, also ich meine jetzt mein soziales Umfeld, das heißt, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich unterwegs bin, dass die Menschen irgendwie netter miteinander umgehen gerade? Ist es so, dass der Mensch in so einer Notsituation irgendwie vielleicht doch das größtenteils das Gute irgendwie in sich entdeckt? Diese ganze Ego-Fucker-Gesellschaft, in der wir sind, irgendwie rücken wir durch Corona, obwohl wir quasi nur zu Hause sitzen, rücken wir dadurch vielleicht sogar am Ende näher zusammen? Hast du da irgendwie einen Eindruck oder eine Meinung zu?
Ich habe die Hoffnung und ich sehe da auch ganz viel Positives. Ne? Also ich erlebe gerade sowohl im Wahlkreis als auch hier in Berlin, wie so Nachbarschaftshilfen organisiert werden, wie auch hier bei uns im Treppenhaus. Man fragt die Älteren, soll man was mitbringen? Man ist überhaupt viel aufmerksamer, achtsamer, man guckt was rum. Also mal rum passiert, auch ich habe irgendwie allein am Wochenende habe ich mal mit ganz vielen Leuten wieder telefoniert, mit denen ich lange mal reden wollte. So, ja, wo du immer sagst, so, ich habe keine Zeit, ich schaffe das nicht, ich kann dir nicht anrufen, schade, irgendwann mal. So, und jetzt hast du mal die Zeit, auch dir anzurufen, mal zu fragen, wie es denen geht. Was ich halt auch total schön finde, ist dieser ganze Respekt, der gerade gegenüber Ärzten, Pflegepersonal.
Ja, genau so was meine ich.
Da sage ich halt auch, das ist super. Also ich habe gestern Abend bei Instagram so einen Talk mit Sophie Passmann gemacht, wo wir auch über die Frage so ein bisschen diskutiert haben, weil sie das halt nicht gut findet, sondern sagt, bezahlt die Leute einfach besser so. Und ich sage halt doch, applaudiert ihn und wir müssen sie dann, wenn das alles mal durch ist, müssen wir mal drüber reden, wie wenig solche Leute verdienen und sie besser bezahlen. Aber dass man sich um 21 auf den Balkon stellt und klatscht für Pflegekräfte, ich finde das erstmal total gut.
Ich finde das auch toll.
Und ich hoffe einfach, dass es ist gerade halt überhaupt keine Zeit für Egoismus, sondern es geht gerade um Zusammenhalt und was ich echt überhaupt nicht verstanden habe, ich weiß nicht, wie das bei dir war, so, also auch im Umfeld und so. Ich meine, diese Hamsterkäufe, ich verstehe jeden, der jetzt sagt, ich kaufe jetzt mal ein bisschen mehr ein und so, weil wir nicht genau wissen, wie die nächsten Wochen sind, aber diese Videos, die ich dann gesehen habe, wie Leute sich da im Supermarkt echt irgendwie so um die letzte Rolle Klopapier prügeln, da habe ich auch nur den Kopf geschüttelt und gesagt, Klopapier ist echt nicht irgendwie gefährdet, dass es das nicht mehr gibt und so, aber...
Naja gut, es gibt jetzt gefühlt seit 2 Wochen nicht mehr, ne? Also bei uns, es nervt schon sehr, dass es kein Klopapier mehr gibt, muss ich sagen. Also ich habe zum Glück, weise wie ich bin, habe ich in den Wochen vor der Panik immer mal so ein Paket mitgenommen. Das heißt, ich habe jetzt noch 4 Pakete. Also diese Panik nervt mich halt auch zu Tode, ne? Ganz ehrlich, wie lange kommst du mit so einem Paket, was in so einem Paket sind 8 Dinger oder so drin? Gefühlt komme ich da irgendwie 3 Monate mit hin. Warum muss man Klopapier hamstern? Ich kapiere das nicht. Was mich jetzt nervt, die Hamsterkäufer haben jetzt irgendwie die ganzen Küchenrollen auch weggekauft, also zumindest hier bei uns, weil sie auf die Idee gekommen sind, ja Moment mal, man kann sich auch mit Küchenrollen den Hintern abputzen, kaufen wir mal die leer. Und ich mit Baby hier brauche halt immer Küchenrollen, jetzt gibt es ja keine Küchenrollen mehr. Das habe ich persönlich nicht kommen sehen. Nervt schon sehr. Lars, mach was.
Ja, da kann ich glaube ich nicht viel machen.
Mach was, Lars.
Mir haben alle gesagt, das wird sich alles finden.
Hast du noch Klopapier und Küchenrollen zu Hause, Lars? Soll ich dir was borgen sonst?
Nee, ich glaube, wir haben noch was. Das okay. Ist so, ich fühle mich hier akut nicht gefährdet in irgendwas.
Okay.
Wir haben sogar,
sogar Spitzenpolitiker, ne, haben sich wieder was zur Seite geschafft. So. Ja. Ja, wahrscheinlich im Bundestag so einen geheimen Speicher für sowas, weißt du? So,
genau.
Ja. Ich vergesse beim Einkaufen, ja. Ich habe ja jetzt versucht, mein Einkaufsverhalten zu ändern. Ich bin jemand, der eigentlich jeden Tag oder jeden zweiten einkaufen geht, weil ich immer irgendwie lieber frisch und so weiter. Aber in dieser Krise muss man ja auch an sich selber arbeiten. Ich gehe jetzt nur noch ein- bis zweimal die Woche einkaufen. Und war gestern aber einkaufen, weil ich was für Leo, also mein Baby, kaufen musste. Und dann war ich an der Kasse und erstmal war es irgendwie ein Schock, in Anführungsstrichen ein Schock für mich, weil zum ersten Mal wirklich mein Einkaufsmarkt irgendwie dicht war, in Anführungsstrichen, und jemand davor gesagt hat, in so einer Infektionsflüssigkeit so Marken rausgegeben, dass nur 20 Leute da rein durften. Das war für mich so das erste Mal. Hab ich gesagt, okay, krass, jetzt, okay. Macht ja vielleicht auch Sinn, so. Ist ja nicht so, dass man immer sich über alles aufregen muss, nimmt man halt so hin. Und auch die Leute, die an der Kasse sitzen mit so, die hatten dann so, ja, wie nennt man das? Frischhaltefolie um ihr Dings, damit sie sich, also so mit ihr Gesicht geschützt ist. Und erstmal, das sieht ja halt so apokalyptisch aus. Du gehst da rein und denkst, scheiße, erstmal so. Und das ist dein erster Gedanke. Und nochmal meine These zu stützen, die ich gerade gebracht habe. Das war ganz gut. Ich war in der Kasse, es war jemand hinter mir irgendwie. Ich hatte mein Zeug gerade eingepackt, ging los. Und dann war die Frau hinter mir und die sagte einfach zu dem Typen an der Kasse, ich wollte mich noch zum Abschluss nochmal bedanken. Ich finde das toll, dass sie das hier machen und vielen Dank. Und das Geile war, ich habe dann so zurückgeguckt, ich habe mich erwischt, wie ich gelächelt habe. Ich habe gesehen, wie der Mann an der Kasse gelächelt hat und die Frau gelächelt hat. Und genau das meine ich mit diesem, ne, so in der Not irgendwie so zusammenhalten und auch dankbar sein für Dinge, die uns eigentlich sonst selbstverständlich sind. Weißt du, ich meine? Oder?
Ich glaube, dass das, also ich habe zu meiner Frau gesagt, der Moment, wo ich das erste Mal wieder auf dem Platz sitze, hier irgendwie öffentlich mit Kumpels und in einem schönen Café bei Sonnenschein und du trinkst irgendwie einen Aperol Spritz oder eine Cola Light oder whatever, also oder ein Wasser ist schon, oder ein Kaffee ist egal.
Oder guckst du wieder selbst, Fußballspiel.
Ja, großes Thema, da reden wir sicherlich auch noch drüber gleich.
Natürlich.
Diese Selbstverständlichkeit, mit der man sowas früher hatte und das vielleicht gar nicht genossen hat, das ist, glaube ich, das, worum es jetzt geht. Ne? Also, dass man, ja. Also ich glaube, dass ganz vieles, was einfach da war, was wir überhaupt nicht geschätzt haben, auf einmal wieder ganz besonders werden kann dann auch.
Ja, Fußball ist ja ein gutes Stichwort irgendwie. Hätten wir das Gespräch vor einem Monat geführt, hätte ich dich zum Thema Ultras und Hopp irgendwie gefragt. Wie du dir vorstellen kannst, du bist Bayern-Fan, von daher, ich weiß nicht, wie du die Sache siehst. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Hopp. Hat dich das sehr genervt? Warst du eher so pro Ultras oder warst du irgendwie pro, man muss Hopp schützen oder warst du so dazwischen? Hast du vielleicht sogar differenziert? Erzähl mal ganz kurz.
Ja, ich habe mich da auch zu geäußert. Also ich meine, ich fand gut, also ich meine, in einer Zeit, wo gerade irgendwie dieser Hass immer mehr wird und wo gegen Leute gehetzt wird, vor allem aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung, whatever, sagen, finde ich, muss man aufpassen, dass kein zusätzlicher Hass gesät wird. Und sagen, ich verstehe, dass man die Fans vom oder die Mannschaft vom gegnerischen Verein, dass man da auch vielleicht mal ein blöder Begriff fällt oder sowas im Stadion. Das gehört, glaube ich, zur Fußballkultur mit dazu. Ja. Aber so Fotos, wo du dann irgendwie den Hopp zeigst mit so einem Fadenkreuz drauf, also mit diesem, ne, also wir zielen jetzt auf den und so, das ist too much, das geht auch nicht. Und das fand ich ätzend. Ich finde, das gehört nicht ins Stadion. Das habe ich auch deutlich gesagt, dass man Hass und Hetze da überall stoppen muss. Ich will keine sterilen Stadien, wo alle irgendwie nur noch irgendwie sitzen und klatschen. Ja, also wie gesagt, die Ultrakultur gehört auch immer mit dazu, dass man erstmal die eigenen Reihen anfeuert und den anderen noch ein bisschen disst und so. Das ist völlig okay, aber das war zu viel und das hat doch Überhand genommen. Und mittlerweile weißt du, denke ich auch, also jetzt nachdem dann irgendwie Trump ja diese Medikamentenfirma da aufkaufen wollte, die Hopp ja vor allem sponsort, ja, die jetzt dabei ist, das Gegenmittel oder den Impfstoff zu Corona zu entwickeln. Eigentlich müsste man jetzt pro Hopp Plakate aufhängen in den Stadien, aber geht ja auch nicht, weil sind ja keine Spiele gerade.
Aber muss man dadurch differenzieren, also, dass man sagt, das ist ja genau der Punkt, ne? Also ich meine, ich war wirklich super in der Sache drinnen, ne? Und ich habe dieses Thema gehabt und ich bin da echt, ehrlich gesagt, bei der Sache total pro Ultras. Weil ich finde, dass sie irgendwie so die letzte Instanz sind, die wir Fußballromantiker haben, bevor der DFB macht ja alles mit uns irgendwie so gefühlt, ne? Also die Spieltagzerstückelung, die Preise steigen, die Rechte werden vergeben, also viele Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind, ist wie so ein bisschen der Frosch, der irgendwie so in der Badewanne sitzt oder in einem Kochtopf und langsam erwärmt wird, und sich nicht darüber aufregt, weil er es nicht merkt. Und in den letzten Jahren ist uns so viel aufgedrückt worden. Und ich finde einfach nicht, dass es dem DFB zusteht oder DFL oder wer auch immer, uns Fußballfans vorzugeben, irgendwie, dass wir das Projekt Hoffenheim geil finden sollen oder das Projekt Red Bull oder Rasenball, wie es ja offiziell heißt. So. Und ich finde, wir haben das Recht, also wir Fußballfans haben das Recht zu sagen, wir finden Hopp scheiße irgendwie. So, oder beziehungsweise wir finden nicht Hopp die Person. Weil es geht ja auch teilweise, glaube ich, gar nicht um die Person Hopp. Hopp ist ja das Triggerwort. Es geht um das, wofür er steht. So, der steht
aber
dafür.
Aber da muss ich widersprechen. Also wenn man den Kopf von Dietmar Hopp zeigt und da sozusagen ein Fadenkreuz drauf richtet, dann geht es in diesem Moment um nichts anderes als die Person Dietmar Hopp. Und zwar sozusagen mit gezielt tötet ihn oder whatever. So, das ist die Aussage. Ja, so, man kann natürlich, ich meine, das weiß ich jetzt Bayern-Fan wirklich, dass man auch gegen Vereine was sagen kann, die irgendwie viel Kohle haben und die mit ihrer Kohle auch viel machen und Red Bull und whatever. Ja, so, das kann man ja alles diskutieren. Das gehört zur politischen Kultur dazu, dass man sowas diskutiert. Und natürlich weiß ich auch, dass sowas über Symbole funktioniert und Dietmar Hopp ist einfach der Mäzen, der das da alles gesponsert hat und der die Kohle reingeknallt hat. Aber man muss halt aufpassen, welche Symbolik man zeigt. Und in Zeiten, wo irgendwie Nazis losmarschieren und irgendwie einfach Leute abknallen, muss man aufpassen, welche Symbolik man in Fußballstadien verwendet. Und das heißt nicht, dass man nicht den DFB oder die DFL oder Red Bull Leipzig oder Hoffenheim oder auch meinetwegen Bayern München kritisieren darf. Aber man muss aufpassen, mit welcher Symbolik man das zu welchem Zeitpunkt macht und ob man manche Symbole sowieso verwendet. Und das ist das, worum es mir geht.
Ich verstehe das auf der einen Seite, aber es wurde ja nur in einem Fall irgendwie dieses, also das Ding München, Hoffenheim gegen Bayern, da gehen wir jetzt mal von dieser Zielscheibe aus, wenn du sagst, es ist too much, kann ich das akzeptieren, aber später wurden ja auch Spiele unterbrochen, wo einfach nur stand irgendwie Hopp du Hurensohn oder Hopp hier Mäzen oder DFB hofiert Hopp und so, also weiß ich nicht. Also das war ja fast schon das Triggerwort, weißt du?
Und klar, ist ja auch so, dann hat der DFB natürlich angefangen, dann ist das durchgezogen worden. Und ja, ich habe es ja mitgekriegt, als die Bayern das Spiel unterbrochen haben. Und da ging es ja konkret um dieses Plakat dann auch.
Genau, der Schickeria, ja. Gut, wir haben jetzt andere Themen, aber vielleicht noch
trotzdem, ganz... am liebsten würde ich, also ich meine, mein größtes Problem ist gerade, dass man gerade nicht mehr Spiele abbrechen kann.
Ja.
Ich hatte, ist jetzt echt Luxusproblem, aber ich hatte mich wahnsinnig gefreut. Ich hatte Karten für Union gegen Bayern. Ich wollte jetzt Anfang Mai, wenn unsere beiden Vereine aufeinandertreffen, nach Bremen. Ich hatte Karten für den letzten Spieltag gegen Wolfsburg. Ich wäre zum ersten Mal irgendwie beim Champions-League-Spiel wahrscheinlich dabei gewesen. Und das ist schon, also mir fehlt Fußball auch. Und jetzt geht es gar nicht darum, dass ich jetzt sage, ich muss da hin oder so, aber einfach mir fehlt's. Also das ist echt bitter.
Ja, ich meine, ich könnte jetzt wieder fragen, wann du glaubst irgendwie, dass es weitergeht, aber das ist dieselbe Frage wie mit der Wirtschaft und so weiter. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir dieses Jahr, keine Ahnung, was hältst du denn jetzt von der Idee irgendwie, ich meine, genauso wie der kleine Mann, der jetzt aktuell Schwierigkeiten hat, sich über Wasser zu halten aufgrund der Krise, ist bei den Fußballvereinen ja nichts anderes. Man sagt immer irgendwie ja die feinen Millionäre und so weiter. Aber mit ihren Etats sind halt teilweise auch sehr knapp kalkuliert, auch wenn es da um Millionen geht. Ne? Das heißt, es droht jetzt vielleicht auch irgendwie die ein oder andere Verein da irgendwie pleite zu gehen. Ne?
Ja, also erstmal muss man sich immer bewusst machen, glaube ich, dass im Fußball, ich habe irgendwie mal gehört, erste, zweite Bundesliga sind 60.000 Beschäftigte. 60.000. Ja,
genau, und da ist nämlich wieder der kleine Mann eigentlich, der mich damit drin hängt quasi.
Ja, und ich meine, es ist nicht Robert Lewandowski oder es ist nicht Reus, der irgendwie gefährdet ist gerade. Ja, so. Und das muss man sich bewusst machen. Also natürlich ist das Bild, was man immer vom Kopf hat, ist der Fußballmillionär von Borussia Dortmund. Irgendwie keine Ahnung. Und da sagen jetzt alle, ja, der kann ja irgendwie runterfahren. Und ich finde zum Beispiel diese Aktion, die Leon Goretzka da jetzt irgendwie
mit Kimmich
zusammen gemacht hat, finde ich großartig. Also ich wirklich auch echt Respekt. Und solche Leute brauchen wir auch, die irgendwie was in der Birne haben und die jetzt auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt stehen. Und da bin ich natürlich sehr stolz, dass es ein Bayern-Spieler ist. Aber insgesamt finde ich es einfach cool, dass so eine Aktion jetzt auch bei den Spielern läuft. Aber nochmal, es sind 60.000, es ist der Platzwart, es ist der Busfahrer, es sind die Verkäufer an den Vereinen. Und ich habe neulich gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe neulich gehört, wenn die Liga jetzt einfach abgebrochen wird, dann sind locker 8, 9 Vereine, auch erste, zweite Liga, sind von der Insolvenz bedroht. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Dann reden wir gar nicht mehr davon, wer auf- und absteigen kann, sondern dann redest du davon, wer noch mitspielen kann nächste Saison. Und da habe ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Ne?
Ja gut, aber das betrifft ja auch alle Also alle europäischen Top-Ligen, ist ja nicht nur die Bundesliga, die da. Was hältst du denn von der Aussage irgendwie, beziehungsweise jetzt, ob der DFL-Präsident hat gesagt, wir müssen die Saison zu Ende führen, uns geht sonst so viel Kohle verloren und Geisterspiele sind dann wieder eine Option. Wie siehst du denn dieses, machen wir lieber Geisterspiele, bevor wir alle insolvent sind?
Na, ich kenne den Christian Seifert gut, ich schätze den auch. Ich habe mit dem auch ein paar Mal telefoniert jetzt die letzten Tage und ich glaube schon, dass, wenn er das so sagt, dann stimmt das. Und ich frage mich ja, also wie kriegst du auch so die Gesellschaft zurück zur Normalität irgendwann? Also wenn das besser wird mit diesem Virus, wenn man das eingedämmt kriegt, dann ist, glaube ich, das Signal, dass Fußballspiele wieder stattfinden und dass du dir das angucken kannst, ist schon wieder ein Zurück zur Normalität. Und
aber dann Geisterspiele, du meinst jetzt nicht mit Publikum.
Da muss man halt auf die Experten hören. Ne? Also das kann ich halt überhaupt nicht einschätzen.
Weißt ja, aber das hat doch hier Drosten hier in seinem Podcast, den ich irgendwie jeden Tag höre, hat er ja schon gesagt irgendwie. Er sagt in diesem Jahr Fußball.
Dann Geisterspiele, ne?
Genau, also Fußball ist einfach zu ein großes Risiko, selbst wenn wir es eingedämmt hätten. So.
Ja. Ja. Genau, aber also
aber wär okay.
bevor gar kein Fußball, dann lieber Geisterspiele, ja.
Ja, okay, gut. Ich habe so viele tolle Themen, die ich dich noch, wo ich dich noch mit beackern will irgendwie. Kleine Anekdote wieder, Märchenonkel Krömer. Weißt du, jedes Mal, wenn es um dich geht, sagt jeder aus meinem Bekannten und aus meinem Freundeskreis dein Klingbeil, ja. Das heißt, ob du willst oder nicht, ich bin auch im Team Klingbeil, ja, weil du bist mein Klingbeil, ne? Dein Klingbeil war in der Talkshow und dein Klingbeil hat ja das und das gesagt. Geil ist auch, dass meine Community mich immer flamet irgendwie, wenn du irgendwas sagst, weil scheinbar bin ich auch irgendwie dein Wahlkampfhelfer. Das heißt, ja, also wenn du musst dir über eins im Klaren sein lassen, wenn du Scheiße baust, fällt das auf mich zurück, ne? Also reiß dich zusammen.
Ich gebe mir Mühe.
Ja, danke.
Ich entschuldige mich schon mal im Voraus.
Ja, alles, danke. Reiß dich zusammen. Ich weiß, es ist jetzt gerade nicht mehr so relevant, die ganze Sache, aber was die CDU-Führung, die neue, angeht, ne, was ich so spannend finde an der ganzen Sache, ist so gefühlt, wurde jetzt irgendwie nach den vielen, in Anführungsstrichen, Wahlniederlagen in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, wurde irgendwie erneuert, viele aus der CDU, aus der SPD, Führung wurden ausgetauscht. Der Einzige, der so gefühlt irgendwie nicht ausgetauscht wurde, warst du. Und jetzt durch die in Anführungsstrichen neue linke Doppelspitze, die ihr habt, ich habe da einen super interessanten Artikel gelesen drüber, die SPD geht jetzt eher so ein bisschen durch die Führung Richtung links. Einzig Klingbeil irgendwie, der gehört nicht zu diesem linken Bereich irgendwie. Jetzt frage ich mich, warum wurdest du nicht ausgetauscht? Irgendwie jeder so gefühlt, jetzt lass mich das mal als neutraler Beobachter so ein bisschen beobachten, irgendwie jeder mag den Klingbeil irgendwie. Du bist so ein, ich weiß nicht, bist du die Schweiz, aber eigentlich nicht. Du haust ja letzte Zeit schon sehr in den sozialen Medien auf die Kacke und sagst klar deine Meinung. Meine Frage, ich meine, es ist schwer, dass du das beantwortest, aber warum mag dich jeder? Und warum bist du immer noch Generalsekretär, wenn eigentlich die ganze Spitze ausgetauscht wurde?
Naja, also warum bist du immer noch da, ist schon eine komische Frage, weil ich bin da ja auch erst seit zweieinviertel Jahren oder sowas. Ne? Ich bin im Dezember 2017 gewählt worden.
Ja, aber es ist ja oft so, dass wenn eine neue Spitze kommt, eigentlich auch der Generalsekretär ausgetauscht wird, oder?
Ja, das ist so, aber bei mir ist das jetzt anscheinend nicht so. Also
ja,
das
genau.
kann ja bedeuten, dass ich vielleicht auch einfach einen vernünftigen Job mache.
Das wollte ich gerade sagen, genau.
Und das kann ich aber schlecht bewerten. So. Aber ich würde jetzt, also ich meine, ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, ich wurde ja wiedergewählt, jetzt im Dezember 2019.
Ja, steinrutschartig, ne? Also jeder mag dich, ne? Irgendwas musst du
richtig machen. Und da hatte ich 10% mehr als 2017. Also das spricht jetzt auch dafür, dass die Leute mich akzeptieren. Und also ich würde mal sagen, es läuft. Ich habe ein paar Dinge richtig gemacht. Aber natürlich bin ich auch ein junges, also ich bin 42, aber ich bin immer irgendwie noch ein junges Gesicht. Ich stehe für Digitalisierung. Ich stehe jetzt, glaube ich, auch für ein paar neue Wege, die man in der Politik gehen kann. Und ich spreche auch andere Leute einfach an. So. Und das ist was, wo ich merke, dass viele gesagt haben, es gibt gar keinen Grund, da jetzt an der Stelle rumzubauen und den auszuwechseln. Und ich arbeite auch mit den beiden jetzt, mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Wir arbeiten gut zusammen. Wir sagen uns unsere Meinung, da wir unterschiedlicher Meinung sind. Wir finden eigentlich fast immer dann irgendwie einen Konsens auch, welchen Weg wir dann gehen. Saskia kenne ich auch schon sehr lange. Mit der habe ich lange im Bereich Digitalisierung schon im Bundestag zusammengearbeitet. Das ist dann auch sehr vertrauensvoll. Ja, und also du, ich habe da selbst auch gar nicht unbedingt immer mit gerechnet, dass ich da im Amt bleibe, aber die haben mich dann sehr schnell gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, und mir macht der Job ja Spaß. Und dann habe ich gedacht, ich mache da jetzt weiter, und dass wir jetzt die letzten Wochen eben so eine Zuspitzung auch mit der Union hatten und dann Frau Kramp-Karrenbauer auch meinte, sie müsste mich dann da angreifen, hat ja auch gezeigt, dass auch die andere Seite mich sehr ernst nimmt, und das... Ja, finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
Wie sehr warst du überrascht, dass es nicht Scholz mit Kollegin geworden ist, was eure Spitze angeht?
Also hätte ich vorher wetten müssen, hätte ich schon gedacht, dass es Scholz wird. Aber ich habe mich ja bewusst auch rausgehalten, weil ich derjenige war, der das alles organisiert hat und gesagt hat,
genau, du musst da die Schweiz sein, ne, deine Rolle.
Genau, da musste ich wirklich die Schweiz sein und das habe ich dann auch konsequent für mich gesagt, dass ich die Schweiz bin, schöne Formulierung. Und aber so vom Gefühlten her hätte ich jetzt eher gesagt, dass Olaf Scholz und Clara Geiwitz gewinnen. Aber ja, die anderen haben gewonnen und die machen das auch vernünftig und das ist jetzt das, was zählt. Und ich bin gerade, also gerade ist mein Job ja wirklich auch in dieser Corona-Krise, du musst dir so vorstellen, wir haben jeden Morgen 7.30 Uhr, 8 Uhr Telefonschalten mit dem Parteivorsitzenden, mit dem Vizekanzler Olaf Scholz, mit dem Fraktionsvorsitzenden. Wir gucken, was ist gestern passiert, was kommt heute, wie müssen wir darauf reagieren. Also ganz eng alles zusammenhalten, das ist ja total wichtig, gerade auch in so einer Phase und das bestimmt mein Tag, ja.
Da wir ja unter uns sind, Lars, sagen wir mal, wer Kanzlerkandidat bei euch wird.
Das steht noch nicht fest.
Ja, aber du weißt doch mehr jetzt. Also jetzt haben wir schon heute rausgekriegt, dass ihr einen geheimen Tresor habt, wo ihr Klopapier und Küchenrollen bunkert im Bundestag. Jetzt kannst du mir mal sagen, wer wird denn Kanzlerkandidat bei euch? Jetzt lass doch mal.
Das steht noch nicht fest. Das werden wir. Ja. Also steht wirklich noch nicht fest. Selbst wenn es geheim wäre, würde ich es dir nicht verraten. Aber natürlich, es ist nicht geheim. Insofern kann ich es dir nicht verraten.
Okay.
Wird irgendwann, ich denke mal, so in den nächsten Monaten entschieden und.
Kann das sein, dass es jetzt aufgrund der aktuellen Dings auch weiter, also dass die Neuwahlen erstmal gar nicht mehr so relevant sind jetzt gerade, weil ihr andere Probleme habt? Oder guckt man da schon drauf?
Nee, also da beschäftige ich mich schon mit als Generalsekretär auch, weil ich ja für die Vorbereitung der Wahlen zuständig bin. Und jetzt hat die CDU ja ihren Parteitag erstmal abgesagt. Also bei denen ist jetzt auch gar nicht klar, wann da irgendwie eine neue Führung gewählt wird. Aber es ist ganz regulär. Also selbst wenn die Wahlen Ende 2021 im Herbst sind, dann wären wir jetzt schon voll in der Wahlkampfvorbereitung. Und das bin ich auch. Also ich bin jeden Tag mit meinem Team gerade dabei, diese Wahlen vorzubereiten. Und dazu gehört dann irgendwann noch die Kanzlerkandidatur. Und ich glaube nur, also ganz ehrlich, man muss jetzt mal gucken, wie die nächsten Wochen auch laufen. Also was das auch politisch bedeutet mit dieser Corona-Krise fürs Land. Und wir werden die Entscheidung so treffen, dass am Ende dann die beste Person, die auch in die Zeit passt und die am besten in die politische Landschaft passt, dass die dann antritt.
Okay, weil du die Schweiz bist, ich würde solche Fragen wie, wer wäre dein Favorit und so, die spare ich mir einfach mal. Irgendwas wollte ich dich noch dazu fragen. Meine Schwiegermama, wir saßen, warte mal, wann war das? War das Silvester oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Wir saßen zusammen und es ging wieder um meinen Klingbeil. Und sie fragte, ja, der ist doch so sympathisch, warum wird der denn nicht mal eigentlich, warum schreibt der nicht mal was Höheres an? Warum will der denn nicht mal in die SPD-Führung gehen? Lars, jeder mag dich. Warum hast du nicht zumindest mal darüber nachgedacht, irgendwie dir eine nette Spitzenkollegin zu holen und dann einfach zu sagen, so, ich übernehme den Laden jetzt und Krömer wird Bildungsminister, wenn ich Kanzler werde?
Also erstmal schönen Gruß an deine, was war das, deine Schwiegermutter?
Schwiegermama, ja.
Ja, schönen Gruß.
Katrin? Grüß dich, Katrin.
Ich bin ja in der SPD-Führung. Also ich bin der Generalsekretär. Ich bin
einer. Aber du weißt doch, wie ich das meine.
Also und die Frage, ob ich für den Parteivorsitz kandidiere, die habe ich ja sehr ernsthaft erwogen. Letztes Jahr im Sommer habe ich auch öffentlich darüber geredet, dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich auch wirklich mit Frauen geredet habe, ob sie sich vorstellen könnten, mit mir zusammen anzutreten. Aber ich hatte immer eine sehr klare Vorstellung, wer das sein soll. Und ich wollte mir nicht einfach irgendwie eine Frau suchen, um zu sagen, dann habe ich jetzt das Team vollständig und dann trete ich an.
Das heißt, du hast dein Herzblatt einfach nicht gefunden. Das ist jetzt deine Ausrede dafür, echt?
Ja.
Wer ist dein Herzblatt, ne? Hast du niemanden gefunden?
Ich habe niemanden gefunden.
Hättest du mit einem Mann antreten können einfach? In dieser Zeit muss es doch gehen irgendwie. In der Zeit der Homo-Ehe muss man auch einen Mann antreten dürfen, oder nicht?
Nee, die Formulierung war zwei und eine Frau. Also das war schon sehr klar, okay. Das ist, wenn dann eine Frau.
Okay. Hast du da, also ich meine, wie gesagt, du bist ja noch jung, du hast ja noch so viel Zeit, würdest, jetzt mal nur mal so unter uns, würdest du irgendwann mal sagen, ach, komm, vielleicht mal, keine Ahnung, die Partei einführen oder vielleicht Kanzlerkandidat, oder sagst du, nee, das ist überhaupt nichts für mich, ich fühle mich als Generalsekretär wohl, das ist mir viel zu viel Stress, oder denkt man über sowas gar nicht nach?
Also man kann ja auch beides sagen, ich kann sagen, ich fühle mich als Generalsekretär wohl, aber ich schließe nichts aus, so, das ist... So, und ich habe gerade einen Job, der mir echt Spaß macht. Da habe ich jetzt wichtige Aufgaben mit der Bundestagswahl und ich habe irgendwann mal echt was gelernt. Konzentrier dich auf die Sachen, die du gerade hast, auf dem Schreibtisch, mach das, mach deinen Job gut und dann kommt der Rest ein bisschen von alleine vielleicht oder dann werden die anderen, also die Fragen werden dann irgendwann mal an dich herangetragen, ob man sich mehr vorstellen kann. Und insofern, ich kann dir nicht sagen, was ich in eineinhalb Jahren mache. Also ich bin jetzt nochmal bis Dezember 2021 gewählt, also bis nach der Bundestagswahl. Und dann gucken wir mal, was danach kommt. Ich bin noch jung, ich habe noch Zeit, ich kann noch viel machen. Wir haben auch mal drüber geredet, glaube ich, in dem allerersten Podcast, dass ich mir halt doch vorstellen kann, noch mal was ganz anderes zu machen als Politik.
Es war ein Vlog, aber okay.
Ja.
Ja, was ganz anderes, Musiker.
Im Landschaftspark Lauenbrück haben wir uns, glaube ich, das erste Mal getroffen.
Stimmt, ja.
Ja, und habe ich heute gerade mit gemailt, weil die natürlich auch betroffen sind von Corona und all dem, was jetzt gerade ist. Aber ich, keine Ahnung, Steve, mir macht das alles Spaß und das ist ja auch ein Privileg, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann und wenn man das dann auch so genießt, dass man an so einer Stelle mitwirken kann. Aber jetzt gucken wir mal, wie das alles wird. Ja, ich kann es dir heute nicht sagen.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, was sollst du auch sagen, ne? Wenn du dich jetzt hier hinstellst und sagst, ja, ich hätte schon Bock, Kanzlerkandidat zu werden, ob es jetzt so ist oder nicht, ne, dann haben wir auch morgen 28 Meldungen wahrscheinlich von daher. Aber ist es, Lars, jetzt mal unter uns, völlig, ob ich jetzt recht habe oder nicht, wie nervig ist es, immer so diplomatisch sein zu müssen? Weil wir haben ja schon im letzten Mal hast du gesagt, ja, ich versuche immer als Generalsekretär die Schere nicht im Kopf zu haben, aber manchmal muss man ja schon irgendwie die Arschbacken zusammenkneifen und kann, also das bringt der Job einfach mit sich. Du kannst einfach nicht, manchmal, du könntest nicht sagen, ja, der Hopp geht mir auf den Sack, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Wie lebt sich das denn damit, irgendwie immer so schon so ein bisschen diplomatisch sein zu müssen?
Ja, das musst du doch auch sein als Lehrer.
Nö.
Also, naja, du kannst ja auch in der Schule nicht sagen, was du willst. Also, also erstmal bin ich eh ein ausgeglichener Charakter und wenn es zum Beispiel gegen Nazis geht, glaube ich, habe ich gerade die letzten Wochen, Monate auch wirklich gezeigt, da muss man ja auch nicht diplomatisch sein, da kann man nochmal draufhauen. Aber ich habe schon sehr viel Respekt vor anderen Menschen. Ich will einen höflichen Umgang. Ich habe irgendwann mal gelernt, so wie du in den Wald reinrufst, so kommst du auch wieder raus. Und deswegen fällt mir das nicht schwer. Es fällt mir echt nicht schwer, irgendwie auch auf Sprache zu achten, nicht irgendwie völlig erratisch rumzurennen und auszurasten und so. Das ist eh nicht mal naturell. Also selbst wenn ich nicht Generalsekretär wäre oder Bundestagsabgeordneter, würde ich das nicht tun. Hm. Natürlich hast du Situationen, wo du dich schon zwei, dreimal fragst, wie man sich jetzt verhält. Ne? Also ich sag mal, jetzt auch wenn ich unterwegs bin und wenn ich jetzt irgendwie nicht weiß, ob Leute wissen, wer ich bin und dann macht dich einer dumm an und so, dann überlegst du schon dreimal, ob du jetzt irgendwie dann auch zurückkeifst oder ob du dir irgendwie mal auf die Zunge beißt oder so. Das merke ich schon, dass man da auf sich aufpasst und dass man sich da auch kontrolliert. Aber mir fällt es nicht so schwer, höflich zu sein.
Okay. Weißt du, was mir dazu einfällt, ist halt, das hatte ich auch in meinem Blog, dieses Video von dieser komischen Comedian-Tante, die euch besucht hat in der SPD-Parteizentrale. Wie heißt die? Hazel, bla bla bla.
Hazel Brugger, ja.
Ja, genau. Ich finde die ganz, ganz furchtbar und ich fand auch das Video, weißt du, auch den letzten Satz, wo sogar der Kevin sagt, also so, boah, so, weil es einfach too much war, weißt du, wo dann wirklich nur so. Du lädst sie ein und machst ihren Scheiß mit und dann kommt eine Plattitüde nach der anderen Richtung SPD, wo ich mir dann sage, ach komm, wo es denn eine Masche wird, so. Wo ich dann als jemand, der wirklich, also ich bin wirklich weit weg davon, irgendwie ein klarer SPD-Wähler, ich kriege ja mal gesagt, ich werde SPD-Wähler, weil ich ja mit dir irgendwas zusammen mache. Ich habe dich immer gewählt, als ich noch in Schesel war, eine Zweitstimme, aber ich muss ehrlich sagen, also ist ja auch völlig egal, es geht jetzt gar nicht um mich. Wo ich mich dann selbst so getriggert fühle, weil ich denke, muss das jetzt sein? Wie schwer ist es da einfach zu lächeln und zu sagen, ja, lass sie ihren Scheiß machen. Aber da würde ich persönlich dann sagen, ja, sowas, so eine lade ich nie wieder ein, ey, ganz ehrlich.
Nee, ey, ganz ehrlich, ich fand das total witzig. Also wirklich, okay. Steve, ich habe das geguckt und ich fand das witzig. Und also ich habe lange diskutiert mit meinem Team, ob wir das machen mit der Hazel Brugger. Und weil du weißt ja eigentlich, weißt du, dass du bei der Heute-Show kannst du als Politiker, jetzt auch mal egal welche Partei, du kannst ja nicht gewinnen. Ja, das ist sozusagen, das ist ein Comedy-Format. Es geht um Satire, es geht darum, irgendwie Sachen lächerlich zu machen. Aber wir haben gesagt, wir machen das. Das war auch, also der Tag war ja viel, viel mehr als das. Du hast es ja selbst mal erlebt, wie die Begleitung ist. Also man hätte da auch den Bericht nochmal anders machen können. Aber das war okay. Sondern am Ende habe ich unfassbar viel positives Feedback für diesen Beitrag gekriegt. Also das war jetzt nicht so, dass die Leute mir geschrieben haben, boah, krass, ey, was bist du für ein Idiot? Sondern es war schon sehr viele, die gesagt haben, okay, heute Show bestanden, musst du erstmal durchkommen, kriegen nicht viele hin. Also manche machen sich ja wirklich lächerlich. Hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass ich das gemacht habe. Aber klar, es ist am Ende, es ist immer ein Abwägen, machst du das nicht. Es ist bei jeder Talkshow, also ganz ehrlich, bei jeder Talkshow überlegst du, gehst du da hin, machst du das. Aber ich fand es okay. Und also persönlich muss ich sagen, ich habe ja mit Hazel dann auch irgendwie so das ist ja häufig bei diesen Leuten, wo du denkst, die sind jetzt so, die sind ja auch in echt so, aber die sind, spielen ja auch eine Rolle in diesem Moment. Also du konntest mit der auch ganz vernünftig reden. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich war mit Lutz van der Horst von der Heute-Show mal im Escape Room.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, das fand ich wiederum lustig.
Das war auch total witzig und das ist ja auch ein feiner Kerl. Der ist ja mittlerweile auch in der SPD. Ich weiß nicht, ob er das noch so öffentlich erzählt. Aber
wahrscheinlich eher nicht. Lasi, folgendes Ding, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich habe jedes Mal, wenn wir gesprochen haben, mit dir über Bildung geredet irgendwie. Und das finde ich immer ganz spannend, weil wir da so gefühlt auf einer Wellenlänge liegen. Wir haben uns da jetzt noch nie irgendwie gefetzt. Du bist natürlich der Falsche, dir jetzt irgendwelche Vorwürfe in Bezug auf Digitalisierung zu machen. Als wir, wie du gesagt hast, uns zum ersten Mal getroffen haben und geschnackt haben, damals noch als Vlog, warst du in der SPD für Digitalisierung zuständig als normalsterblicher Bundestagsabgeordneter. Da haben wir schon darüber gesprochen, ja, dass man vielleicht mehr machen könnte. Das letzte Mal, als wir einen Vlog gemacht haben und ich dich in Berlin besucht habe, haben wir auch darüber gesprochen. Da wurde gerade dieses große Schulentechnikpaket, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, verabschiedet.
Digitalpakt.
Genau. Und dann habe ich gestern oder vorgestern in der Heute-Show gesehen, dass davon irgendwie bisher wirklich relativ wenig abgerufen wurde. Irgendwie, was natürlich daran liegt, dass ja, das einfach so ein Bildungschaos ist, irgendwie, dass die Länder zuständig sind und das alles nicht funktioniert. Jetzt haben wir natürlich die Situation, jetzt haben wir so ein bisschen den Salat irgendwie und merken jetzt gerade wir Lehrer, vor allen Dingen merken das, was da in den letzten Jahren in Anführungsstrichen geschlampt wurde in Bezug auf ja, dass man diese Möglichkeiten hat, aber sie nie richtig ausgeschöpft hat. So, jetzt sitze ich zu Hause und bin jemand, der gerade so in solchen Zeiten so, also ich bin jemand, der dann, ich bin ja so ein Machertyp, also klingt jetzt irgendwie so selbstverliebt, aber ne, ich mache gerne Dinge irgendwie. Und wenn denn jetzt so eine Situation ist, ich liebe meine Schüler, ich liebe meine Klasse, das weißt du natürlich nicht, ich habe jetzt am Anfang des Jahres eine neue Klasse bekommen, ich habe jetzt eine 5. Sportklasse mit Schwerpunkt auf Sport. Und die sind zu Hause und ich würde am liebsten irgendwie die nicht hängen lassen und gerne mit denen irgendwie Unterricht machen, so. Und ja, es ist momentan nicht möglich, zumindest hier in Schleswig-Holstein nicht, weil irgendwie jegliche Konferenzsoftware irgendwie nicht DSGVO-konform ist. Das heißt, jegliche Anstrengung, die man macht, irgendwie kriegt man einen von Latz. Irgendwie, ich bin nun eh ein ganz großer DSGVO-Hasser, weil es mir nicht nur im Schulalltag mich unfassbar nervt und alles nicht erlaubt ist. Und seit es die DSGVO gibt, müssen wir irgendwie nach jedem Schuljahr oder möglichst nach jeder Klassenarbeit die Noten wieder löschen. Als würde irgendein Hahn danach krähen, irgendwie, ob wir irgendwelche Noten, ja, weil, ne, darf's ja nichts dann auf dem Rechner davon haben. Also wie Kindergeburtstag ist es mittlerweile. Und es nervt mich halt unfassbar. Und jetzt ist eine Situation, wo man gerne die wie ihr ja auch, ihr macht ja auch nichts anderes, die Ärmel nach oben krempeln würden und sagen, okay, wir machen jetzt nicht nur Homeoffice, wir machen jetzt mehr in dieser schweren Zeit. Ich auch als Lehrer, ich habe jetzt eine Verantwortung gegenüber meinen Schülern und ich will jetzt irgendwas tun irgendwie. Ich möchte jetzt sowas wie Skype halt, da gibt's ja auch, Skype ist sowieso nicht erlaubt, aber keine Ahnung, es gibt viele Konferenzsoftwaren und du kriegst eine Software raus, bist total stolz, teilst sie mit deinem Kollegium, wir haben natürlich auch da irgendwelche Foren, und sagst so, pass auf Leute, das jetzt lass uns morgen Unterricht machen mit dieser kleinen Konferenzsoftware. Die größte Teil der Schüler haben zumindest irgendwie ein Tablet, dass sie zumindest sich reinschalten können. Ah, nee, geht nicht, ist nicht DSGVO-konform. Landesschulbehörde hat gesagt, geht nicht irgendwie. Und da hast du Software, die nicht geht. Und das wäre so mein Appell an dich, was ich dir jetzt gerne mit auf den Weg geben würde, so als Konsens aus unserem Gespräch. Es wäre geil, wenn ihr die Lehrer dahingehend unterstützt, dass ihr jetzt in so einer Krisensituation halt diese dämliche DSGVO ein bisschen abschwächt. Weil Datenschutz ist zwar wichtig, aber das ist, finde ich persönlich als Lehrer über das Tool hinausgeschossen. Und ich möchte einfach jetzt gerade, weil ich persönlich nur meine Meinung davon ausgehe, dass in den nächsten Monaten kein regulärer Unterricht stattfinden kann, dass ich halt die Möglichkeit habe, irgendwie meine Schüler zu unterrichten, weil die habe ich jetzt momentan nicht. Sondern ich bin bildungstechnisch aktuell in der Steinzeit, weil alles, was ich denen geben darf, sind irgendwelche Aufgaben. Und das hätte ich vor 50 Jahren auch schon machen können. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich auch hier wieder, ich kann dir nicht widersprechen. Ich erlebe das gerade auch an ganz vielen anderen Stellen. Ich habe auch da heute Morgen in Deutschland oder gestern, glaube ich, so ein Deutschlandfunk-Interview gehört mit der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin. Ich meine, diese Krise legt, glaube ich, gerade noch mal sehr, sehr krass und deutlich und auch in einer Turbogeschwindigkeit Schwachstellen auf, die wir haben. Also ja. Es ist bei mir jetzt wirklich so, ich finde, in dieser Krise geht es jetzt gerade einfach erstmal darum, all den Menschen gesundheitlich zu helfen, die betroffen sind. Und dann geht es darum, Unternehmen und Arbeitsplätze zu retten und zu gucken, wie wir als Gesellschaft vernünftig durchkommen. Aber dann muss man auch gucken, an welchen Stellen müssen wir Dinge eigentlich radikal anders tun, als das vor der Krise der Fall war. Und ich glaube, dass gerade wirklich auch, also wenn man irgendeine Chance, ist total bescheuert, irgendwie eine Chance zu sehen, aber zu sagen, es verändert sich gerade Arbeitsform, dadurch, dass Leute irgendwie mobil arbeiten. Ich kriege gerade mit, wie jeder versucht, sich jetzt irgendwie das Equipment für Telefonkonferenzen und für Videokonferenzen zu Hause einzurichten.
Genau.
Man lernt, dass man auf einmal digital vernetzt arbeiten kann. Man lernt, dass man Bildung digital gestalten kann. Also es gibt ja auch andere Beispiele. Ich habe vorhin selbst einen Podcast gehört von Matze Hilscher. Ich weiß nicht, ob du den kennst, dieses Hotel Matze. Ist total gut. Der hat irgendwie jetzt mit Finn Kliman, auch mit Aki Bosse, irgendwie Podcast gemacht, so aus der Quarantäne raus, wo irgendwie dann Aki Bosse beschreibt in der Nähe von Hamburg. Ich weiß gar nicht, ob das Schleswig-Holstein ist oder nicht, oder ob das noch Hamburg ist, wo er dann auch beschreibt, seine Kinder oder sein Kind, die jetzt irgendwie schon den ganzen Tag digital lernen, ihre Hausaufgaben wieder rein. Also das klang sehr danach, dass da zumindest alles funktioniert. Also,
ja, aber das ist ja der Punkt. Es funktioniert. Also klar, wir haben auch als Schule haben wir ein Forum, darüber können wir Aufgaben stellen, die Schüler machen die zu Hause und stellen die dann wieder ein. Aber das ist ja nicht mehr andersweise moderner Unterricht. Ich habe gerade gehört in Schleswig-Holstein, ich bin ja jetzt in Schleswig-Holstein, ich wohne im Speckgürtel von Hamburg, das heißt, aber meine Schule ist in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein erwägt gerade das Abitur irgendwie dieses Jahr abzublasen. So. Und das. Also du sagst, okay, wir müssen durch die Krise durchkommen, aber können wir denn, keine Ahnung, wenn die jetzt wirklich wie die ein oder anderen Schwarzmaler sagen, wenn die 2 Jahre dauert, können wir ja nicht sagen, wir setzen jetzt die Bildung 2 Jahre aus. Also ich bin der Meinung, dass mindestens spätestens nach den Sommerferien, wie du sagst, ne, es hat nicht jeder irgendwie, gerade Schüler, hat nicht jeder die Möglichkeit, so Videokonferenzen und so. Und dann finde ich persönlich, dass man als Bildungsministerin, von der ich übrigens gar nichts, aber das täuscht wahrscheinlich, wirst wahrscheinlich sagen, ist nicht so, aber von der höre ich gar nichts. Und für mich wäre der nächste logische Schritt, dass man sagt, okay, jetzt, das ist jetzt zu knapp, aber spätestens nach den Sommerferien müssen wir, was weiß ich, jedem Schüler eine Webcam, ein Tablet und die nicht haben. Also das ist so quasi so Pakete gibt für Schüler, dass sie irgendwie so Videokonferenzsoftware haben und die auch damit umgehen können. Und den Rest machen wir Lehrer. Und also das muss doch jetzt, spätestens nach den Sommerferien muss doch sowas ready sein. Wir können doch nicht 2 Jahre jetzt auf Bildung verzichten, richtig, oder?
Nein, aber also jetzt gerade hoffen, glaube ich, alle auch, dass man bis Ostern irgendwie mal eine Peilung hat, wie das alles weitergeht. Und
ja.
Aber ich habe es zum Beispiel jetzt sehr konkret erlebt, das ist jetzt was Persönliches, aber meine Frau arbeitet ja auch im Digitalbereich und die hat jetzt am Wochenende, gab es einen großen Hackathon, da haben die jetzt auch irgendwie mit ganz vielen Teams dran gearbeitet, das war auch über die Bundesregierung, also sie hat das über ihre Initiative von der Zivilgesellschaft her gemacht, aber da haben irgendwie auch 42.000 Leute an so einem Hackathon gearbeitet und haben auch sich zum Beispiel mit der Frage beschäftigt, wie man Bildung jetzt digitalisieren kann, ja, und das war was, wo Helge Braun, also Leiter Bundeskanzleramt, mit bei war, Dorothee Beer als Staatsministerin aus dem Kanzleramt für Digitalisierung. Da passiert was gerade. So, und das ist, also eine Krisenzeit ist ja auch immer eine Chance, dass manche Sachen schneller laufen. Das ist das, was ich vorhin halt gesagt habe. Also, und nochmal, also ich hoffe natürlich, dass die Leute jetzt nicht 2 Jahre zu Hause bleiben müssen und da gehe ich eigentlich auch nicht von aus, aber dass wir Schwachstellen im Bildungssystem haben in der Frage, wie kann man eigentlich digitalen Unterricht gestalten, das ist, glaube ich, jetzt schon in wenigen Tagen klar geworden.
Mhm.
Und da hoffe ich einfach, dass da auch so ein gewisser Schub dann draus entsteht und dann auch alle sagen, okay, wir müssen das jetzt besser machen.
Okay, ich bin mal gespannt, was sich da tut irgendwie, also ich kann mir persönlich nicht vorstellen, gerade wenn man die Entwicklungsphasen sieht, irgendwie man sagt, die Italien ist irgendwie so 2 Wochen vor uns, hoffen wir es nicht, dass wir auch in so eine Richtung gehen. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass wir nach den Sommerferien irgendwie wieder regulär Schule machen können. Aber okay, also ich sehe die Gefahr, dass man sagt, ja, warten wir erstmal ab und nach den Sommerferien, da ist ja noch lange hin und so weiter. Und dann ist es soweit und wir können immer noch nicht wieder und wir haben dann nichts, weißt du, wie ich meine? Von daher, da muss ja auf jeden Fall was passieren, auch in der Bildung, ne? Wird es wahrscheinlich auch. Ich jammer dir jetzt nur gerade die Ohren voll, weil es mich jetzt halt selbst betrifft und weil ich,
Betrifft dich ja in der alltäglichen. Also den Zustand, dass die Leute hier für ein Jahr aus dem Bildungssystem draußen sind, den können wir uns gar nicht erlauben als Gesellschaft.
Eben. Ja, da sind wir
uns also wieder einig. Ich meine, dann kann auch kein Abi gemacht werden, dann können die nicht studieren gehen, dann gibt es keine neuen Auszubildenden, dann kommen keine Leute in die Berufe nach. Das schadet ja auch der Volkswirtschaft. Also das hat ja eine irre Implikation, wenn du an der Stelle sagst, da machen wir nichts. So, und insofern werden sie nach Lösungen suchen müssen.
Okay. Auch da sind wir uns mal wieder einig. Lars, ich habe, 5 Minuten haben wir noch. Ich habe am Anfang des Jahres, als wir zum ersten Mal den Podcast machen wollten, habe ich die Community gefragt, habt ihr irgendwelche Fragen an Lars irgendwie? Und dann gab es ganz viele Fragen, die sind natürlich jetzt alle überhaupt nicht mehr aktuell. Natürlich, Thüringen ist ja klar, das war damals so das Ding. Vielleicht eine Frage davon, die ich ganz spannend finde. Vielleicht magst du da was zu sagen. Ich lese mal vor. November Terra schreibt bei mir in den Comments, sehr geehrter Herr Klingbeil, er ist wenigstens höflich. Wie kann es sein, dass die Spitzenpolitiker immer häufiger massive Fehler erlauben können dürfen? Stichwort Herr Scheuer und die Maut, Frau von der Leyen, Handy, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, da zumindest in der Öffentlichkeit keinerlei Druck aus den eigenen Reihen der Regierung ausgeübt wird. Was meinst du denn dazu?
Ja, da würde ich widersprechen, weil der Druck natürlich da ist. Ne? Ich meine, es gibt, also von der Leyen, muss man sagen, hat jetzt natürlich, ist jetzt zur Kommission gewechselt. Da war die SPD ja auch nicht dafür, dass sie das macht. Aber bei Andi Scheuer ist es jetzt aktuell so, da gibt es einen eigenen Untersuchungsausschuss. Also der muss jetzt als Minister, da in diesen Ausschuss. Und ich weiß natürlich, wo diese Frage auch hinzielt. Also na, ob man jetzt sagt, die sollen dann auch persönlich haften für irgendwelche Sachen. Aber für einen Politiker ist das Schlimmste ja, wenn er sein Amt verliert, wenn man dann irgendwie auch also öffentlich in der Kritik steht. Also das muss man sich wirklich auch immer deutlich machen, was das für jemanden bedeutet, wenn du über Tage lang so negativ in der Öffentlichkeit stehst, wenn dein ganzes Handeln negativ kommentiert wird und so weiter und so fort. Und in dem Moment muss man ja sagen, wo ein Politiker vorsätzlich falsch handelt, also wo man wirklich auch sagt, da ist jemand korrupt oder da hält jemand sich absichtlich nicht an Verträge oder sowas, da kann der natürlich auch jede Konsequenz strafrechtlich bekommen, die andere auch bekommen. Aber die Frage, hat man eine falsche politische Entscheidung getroffen? Dafür gibt es Untersuchungsausschüsse, die sowas aufklären. Und das habe ich nun selbst auch erlebt, weil ich teilweise wirklich auch Mitglied in diesen Untersuchungsausschüssen war. Da sind viele Minister dann noch zurückgetreten. Also mein erster Rücktritt, den ich damals miterlebt habe, war Herr zu Gutenberg. Und der hat sich ja bis heute nicht politisch davon erholt, ja.
Okay. Ich habe noch eine finale Frage, weil ich nämlich eine sehr elegante Überleitung finden werde, weil ich weiß, dass du momentan auf Instagram jeden Abend um 21 Uhr, glaube ich, 21 ja. Uhr, mit interessanten Leuten sprichst, über Instagram Live macht ihr das, glaube ich. Das Problem ist, dass dieser Podcast natürlich erst am Sonntag erscheint, wahrscheinlich haben es dann alle verpasst, weil du machst ja nur diese Woche, oder?
Das weiß ich noch nicht. Also ich probiere jetzt, also Grund war einfach, ich habe wahnsinnig Langeweile
abends. Okay, hast du kein Netflix oder was?
Du, ich bin jemand, der seit 10 Jahren eigentlich auf Tempo ist. Ja? Seit 10 Jahren bin ich unterwegs.
Ich weiß eh nicht, wie du das schaffst, ehrlich gesagt.
So, okay. Und jetzt so Vollbremsung und das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist halt, dass ich irgendwie einmal am Tag irgendwie meine paar Kilometer laufen gehe.
Ja. Wie viel läufst du da so? Ich will mal eben gucken, so als Sportlehrer, wie viel läufst du jeden Tag?
5 bis 10. Also heute war ich jetzt irgendwie 5 Kilometer nur eine kleine Runde.
Okay. Und sonst hast du eine Uhr dabei? Was ist so deine Pace? Oder deine Pace? Also deine, wie viel läufst du auf einen Kilometer? Weißt du das? Oder guckst du da gar nicht drauf?
Ich gucke. Ich bin kein guter Läufer. Also wenn ich jetzt irgendwie 5 Kilometer laufe und dann brauche ich so meine 34, 35 Minuten oder sowas. Das ist keine gute Zeit, aber ich bewege mich. Das ist für mich das Entscheidende. Okay. Also, ja. Und ich habe irgendwie jetzt gedacht, dann fange ich jetzt einmal mit Leuten zu quatschen. Ne? Also dann gucke ich einfach mal so, und gestern mit Sophie Passmann, heute Abend bin ich mit Peter von Pete's Meet, die du ja wahrscheinlich auch kennst.
Die kenne ich auch, ja.
Morgen mit Kevin Kühnert und
Kommunisten Kevin, wie er im Internet heißt.
Ja, genau. Und aber jetzt wird ja, jetzt steckt der Staat ja überall Geld rein. Ja. Jetzt steckt der Staat ja überall Geld rein und Kevin kriegt seinen Willen. Und Donnerstag mit Luisa Dellert, die auch eine Instagramerin, YouTuberin. Ah. Und ich gucke mal, also die Resonanz gestern mit Sophie war gut, vielleicht mache ich das weiter und dann schaue ich.
Ja, pass auf, machen wir das so. Wie gesagt, der Podcast kommt erst am Sonntag, das heißt, da ist die Party schon vorbei. Ich verfolge dich ja, ich will nicht sagen, ich stalk dich, aber ich verfolge dich ja schon intensiv, weil du ja bist ja auch mein Klingbeil. Und wenn du es nächste Woche machst, dann stell ich es auf meinen Blog, liebe Community. Das heißt, wenn es da noch mehr gibt, werde ich das natürlich dann verlinken. Eine abschließende Frage, wo wir gerade bei sozialen Medien waren, schreibt Yen Lo Wang bei mir in den Comments, lieber sehr geehrter Herr Klingbeil, ich habe eine sehr höfliche Community, wie du hörst. Wäre die politische Arbeit ohne die sozialen Medien einfacher? Oder überwiegen aus Ihrer Sicht die Vorteile von Facebook und Co.?
Das ist eine gute Frage.
Ja, das ist eine gute Frage.
Also ich hätte vor 5 Jahren immer gesagt, sie sind total hilfreich.
Ja.
Weil ich, und das wirklich, weil ganz viel mir dieser direkte Kontakt auch Spaß macht. Also, dass Leute mich direkt ansprechen, dass ich was mitkriege, was passiert. Du wirst eingeladen, du wirst auf Probleme hingewiesen, du kriegst direkt auch ein Feedback für dein Handeln. Ich merke, dass mittlerweile Facebook mich an ganz vielen Stellen nervt, weil da sind irgendwie Truppen unterwegs, die ich für hochorganisiert halte, die ich für, also wo ich auch wirklich glaube, das sind irgendwie so Trollarmeen von irgendwelchen rechten Netzwerken. Also
Ja,
mir haben
durchaus
das auch schon
möglich, ja.
Leute, mir haben das wirklich auch Leute schon erzählt. Also mir hat neulich ein Journalist mal erzählt, der saß im Zug und neben ihm war so ein Typ, der hatte irgendwie echt 30, 40 Facebook-Accounts auf seinem Laptop offen und hat dann eine Sache negativ kommentiert und die dann wiederum mit den anderen auch kommentiert und geliked. Also eine Person, aber irgendwie 40 Accounts. Und das sieht dann natürlich danach irgendwie aus, als ob 40 Leute der Meinung sind, der Klingbeil sei jetzt ein Pfosten und würde alles falsch machen und wir
Ja,
müssten die
ja.
Grenzen zu machen. Und da glaube ich halt, es gibt diese Brandstifter auf Facebook und davon lassen sich manche Leute anstecken. Deswegen habe ich zum Beispiel, es gibt so total tolle Initiativen wie Ich bin hier. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber das ist so ein Community-Netzwerk. Ich glaube, das sind mittlerweile auch so 70, 80.000 Leute, die sich mit dem Hashtag Ich bin hier verabreden, dass sie in Debatten reingehen, wo sie merken, hier versuchen gerade irgendwelche rechte Truppen schlechte Laune zu verbreiten und fangen dann einfach nur mal an, positiv zu kommentieren oder irgendwie mit Fakten dagegen zu halten. Und ich habe neulich meinen Geburtstag gefeiert, hatte dann noch eingeladen, habe gesagt, ich will keine Geschenke, sondern hier ist eine Spendenbox und werft einfach ein bisschen Kohle rein, damit wir diese Initiative irgendwie auch sponsoren können und so. Und das finde ich zum Beispiel total toll, weil da wird wieder die Kraft auch genutzt, dass so viele Menschen im Netz sind, die positiv denken. Und dann sagt man hält gegen die Rechten dagegen. So, aber dann eigentlich, ich rede zu lang, dann eigentlich die Frage, wer hilft es oder ist es kontraproduktiv? Ich glaube immer noch, dass es hilft, aber es ist schwieriger geworden und das hat vor allem damit zu tun, dass die Vernünftigen im Netz zu leise geworden sind und da muss man dagegen halten.
Ja, ich könnte dir noch 100 Fragen stellen, aber wie gesagt, hast gesagt, du musst noch duschen auf jeden Fall. Du warst, also was mir quasi im Podcast ein bisschen schwitzig und stinkig, aber es sei dir verziehen. Sag mal, es ist ja
Muss ja noch eine
bestimmt.
kurz, ich, das muss
Ja,
ja auflösen, dass ich
ja.
gerade irgendwie direkt vorm Podcast eine Runde laufen war. Also ich bin aus dem Bundestag, habe mir schnell die Laufsachen angezogen, war einmal schnell am See, bei uns in der Nähe und nicht, dass die Leute denken, ich sitze hier irgendwie.
Ist denn, wenn du laufen gehst, am See auch so viel los wie bei uns hier auf dem Land? Dass man immer denkt, Mensch, könnt ihr nicht alle zu Hause bleiben?
Das weiß ich nicht, aber es war, nö, also es war, also wenn, dann waren Jogger unterwegs gerade und es ein paar Spaziergänger, aber es war, sonst war nicht, also es war jetzt nicht, dass die Leute irgendwie gesessen haben und Picknick gemacht haben oder so.
Okay. Sonst hättest du auch dazwischen geschlagen, ne? Wahrscheinlich. Ist ja deine Aufgabe auch.
Ja, so.
Lars, sag mal, kannst du mir, pass auf, ich pumpe dich jetzt an. Du bist ja der einzige wichtige Politiker, den ich kenne. Ne? Sag mal, ich versuche ja gerade, ich hatte letzte Woche, hatte ich Rolf, nee, vorletzte war ich Rollo Fuhrmann am Start. Das war auch ganz toll. Interessanter Podcast, den ich dir gleich noch schicken werde, damit du mal auch mal einen guten Podcast hörst. Sag mal, kannst du mir den Kommunisten Kevin vermitteln? Kannst du mir fragen, ob der nicht Bock hat, auch zu mir im Podcast zu kommen?
Ja, also ich kann ihn fragen.
Frag ihn mal. Ich glaube, das ist ein cooler, bodenständiger Junge. Gut, der ist auch Bayern-Fan, aber jeder hat ja ein Laster. Aber ich würde gerne mal mit dem Kevin ein bisschen quatschen. Frag ihn mal von mir, bitte.
Alles klar. Ich frage ihn, mache ich
Super.
und dann melden wir uns bei ihm.
Okay. Gut, Lars, ich danke dir vielmals, dass du dir mal wieder für mich so viel Zeit genommen hast. Ist ja nicht selbstverständlich irgendwie, weil ich weiß, wie viele Anfragen du kriegst. Und ich bin auch nicht böse, dass du jetzt zweimal verschoben hast, weil du hast ja auch wirklich ja, jetzt in den letzten Wochen viel zu tun gehabt. Ich finde es super, dass du es überhaupt die kleinen Leute, die ich groß gemacht habe, nicht vergisst. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche, dass du und deine Frau gesund bleiben, dass ihr die Krise in den Griff. Ich finde, das habe ich gestern, ich bin ja auch jemand, der sehr kritisch ist in allem, aber ich habe gestern auch in meinem Blog geschrieben, dass ich finde, dass die Bundesregierung jetzt in dieser Krisenzeit gerade irgendwie eine sehr gute Figur macht. Muss auch sagen, dass mir Jens Spahn sehr gut gefällt in seiner, gut, das betrifft dich jetzt nicht persönlich, aber ich finde, die Bundesregierung macht durchweg einen guten Job aktuell, macht das weiter so gut und ich hoffe, dass wir zeitnah oder von mir aus auch in den nächsten Jahren oder so mal wieder irgendwas Cooles zusammen machen. Macht es immer sehr viel Spaß, lieber Lars.
Steve, das machen wir sehr gerne. Meld dich und dann machen wir einfach weiter.
Alles klar, super. Dann viel Spaß noch bei deiner Instagram-Sache nachher und bis vielleicht zum nächsten Mal.
Alles Gute. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.